Podcast.
Fritz.
Markus Richter.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Hallo und herzlich willkommen zum Blue Moon am Donnerstagabend hier auf Fritz. Heute mit mir, Markus Richter, und noch einem Gast, den ich euch gleich vorstellen werde. Und ausnahmsweise mal kein Nerd-Thema. Die Kollegen haben mich auch mit großen Augen angeguckt, als das verkündet wurde. Aber nein, heute ist quasi der so Halbabschluss unseres großen Wohnungszeitraums, den wir hier auf Fritz hatten. Wir haben euch auf Fritz alles vorgestellt, wie man wohnt, wie man zu einer Wohnung kommt, wie man das schöner machen kann, was es da zu beachten gilt, etc., etc., etc. Aber das Wohnen geht ja zur Freude mancher und zum Leid mancher nicht ohne die anderen Leute ab. Also die Leute, die um euch herum wohnen, möglicherweise sogar mit euch wohnen und die da sind und möglicherweise manchmal nicht so ganz das Gelbe vom Ei sind.
Irgendwann sprach mich Nachbarn an im Treppenhaus, ob ich das hören würde. Ich sag, Marike, hörst du das eigentlich? Und dann fiel mir Stück für Stück auf, dass es halt fast jede Nacht, sogar nachmittags, ein riesiges Gestöhne gab. Also es hörte sich dann wirklich so an, als ob sie geschlachtet werden würde. Also es klang auch nicht mehr so, als ob es irgendwie Spaß machen würde.
Das sind noch die kleinen Probleme, die man mit Nachbarn haben kann. Was ihr für Probleme habt mit euren Nachbarn, wollen wir heute von euch hier wissen.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Natürlich auch gerne, wenn ihr schöne Geschichten von euren Nachbarn zu erzählen habt. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und wir haben heute noch einen Gast im Studio, der für die ganz schlimmen Fälle vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen kann. Wer das ist, stelle ich euch gleich vor. Er hat sich auf jeden Fall schon mal diesen Song gewünscht. Somebody That I Used to Know, aber nicht original von Gucci, sondern von Walk of the Earth. Und das habt ihr gehört, weil ich heute hier im Blue Moon, wo es um euren Nachbarschaftsstress gehen soll, einen Gast mitgebracht habe, der, nun ja, also lasst es mich so formulieren, hoffentlich brauchen wir ihn nicht, aber möglicherweise doch. Er ist nämlich Rechtsanwalt und heißt Kai Kopczetski und ist jetzt hier im Studio. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
Und einer deiner Gebiete, in denen du dich auskennst, ist Mietrecht.
Ja, das dazu ja, zum täglichen Brot.
Könnte man sagen. So, jetzt ist es so, wenn man einen Rechtsanwalt in der Sendung hat, dann führt das ja dazu, dass ihr dann anrufen könnt und sagen könnt, aha, ich habe hier ein Problem. Aber wir müssen immer am Anfang der Sendung dann eine Sache klären. Und zwar, ich glaube, der offizielle Terminus ist, das ist keine Rechtsberatung, sondern was ist das heute hier, was du machst?
Wir können allgemein über Fälle sprechen, aber es kann aus rechtlichen Gründen keinen Rat für konkrete Einzelfälle geben. Das geht halt in der Sendung so nicht.
Also das, man könnte sich vorstellen, es ist eher so die Partysituation. Man erzählt von einem Problem, man könnte sagen, ja, möglicherweise ist das und das. Man kann grob in Richtung weisen und etwas, das sozusagen, im Englischen heißt es Educated Guess, also sagen, man kann grob andenken, wohin es gehen könnte, aber sozusagen nichts Verbindliches sagen. Trotzdem gibt es natürlich die ein oder andere spannende Geschichte, die du auch mitgebracht hast und die Fragen, die ihr stellen könnt, und zwar unter folgender Nummer.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Jetzt, also eine Frage, es soll ja heute vor allem auch um Nachbarschaftsgeschichten gehen, also Menschen, mit denen ich zusammen leben muss, mehr oder weniger. Ist das überhaupt was, mit dem man als Mietrechtsanwalt in Berührung kommt, oder ist das dann eigentlich gleich schon Strafrecht?
Nein, das ist schon Mietrecht, man hat es in zweierlei Konstellationen oder in dreierlei. Einmal der klassische Nachbarschaftsstreit, also zwei Eigentumshäuser, die dann bei denen sich die Nachbarn untereinander bekriegen, weil die Gartenzwerge dann doch zu nah an der Grundstücksgrenze stehen. Auch dazu gibt es ja Urteile.
Gibt es das wirklich?
Ja, also da gibt es zahlreiche Urteile zu, wie weit und welcher Größenordnung Gartenzwerge stehen dürfen. Das ist so, was man Jurastudenten dann immer beglücken kann. Uh-huh. Der zweite Teil ist, dass Nachbarn tatsächlich untereinander, wie wir es auch im Anspieler gehört haben, meist dann mit Lautstärke Probleme haben. Uh-huh. Haben wir momentan auch in der Kanzlei einen Fall, wo tatsächlich sich die Mandantin darüber beklagt, dass sie ihren Nachbarn beim Sex zuhören muss. Das ist etwas, was man mal lustig findet, wenn es dann nachts passiert, man schlafen will nicht mehr. Und der dritte Teil sind dann Wohngemeinschaften, die dann auch gerne mal zu Auseinandersetzungen führen können.
Also Wohngemeinschaften im Sinne von WGs, also genau. Leute leben zusammen und dann gibt's irgendwie so...
Einer zahlt nicht mehr, einer wäscht sich nicht mehr oder ja, also diese Fälle.
Okay, finde ich aber gerade das mit dem Sex bei den Nachbarn, wo du auch gerade gesagt hast, okay, das mal findet man das lustig, irgendwann wird es anstrengend. Zu was für einem Rechtsverhältnis stehe ich eigentlich mit meinem Nachbarn? Also ist das eine besondere Beziehung oder ist das quasi eigentlich genauso wie jemand Beliebiges, dem ich auf der Straße begegne?
Grundsätzlich ist das erstmal ein Rechtsverhältnis wie zwischen jemandem, dem ich auf der Straße begegne. Das ist genau richtig. Das bedeutet, nachdem dann das freundliche Ansprechen dort nichts bringt, kann man zwar auch gegen den Nachbarn vorgehen, aber meistens ist es der effektivere Weg, dass ich mich gegen den Vermieter wende. Aber es ist eben dann Paralleles. Also dort haben wir jetzt auch...
Was? Wie, ich gehe zu meinem Vermieter und beschwere mich bei dem, oder wie?
Ja, ich muss mich dann tatsächlich bei meinem Vermieter beschweren und kann unter Umständen auch sagen, lieber Vermieter, diese Wohnung ist so in seiner Tauglichkeit eingeschränkt. Ich werde Mietminderung geltend machen, wenn du nicht dafür sorgst, den Mangel abzustellen. Und der Mangel abstellen heißt, ich mag nachts einfach mal keinem beim Sex zuhören. Den mag ich vielleicht selbst ausleben, aber ich mag nicht anderen zuhören.
Okay, das ist der Punkt, wo ich nochmal folgen sagen möchte?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
War mir bis jetzt auch noch nicht klar, dass ich sozusagen, also wenn der Nachbar zu laut ist, ich das dann beim Vermieter als Mietminderungsding geltend machen kann. Interessant. Jetzt ist es ja auch so, und das ist bestimmt noch die eine Frage, die möglicherweise auftauchen wird im Laufe dieses Blue Moons. So Rechtssachen sind generell teuer. Würdest du sagen, als wenn ich irgendwie Ärger habe, dann soll ich auch schnell zum Anwalt gehen? Oder ist es eher so, dass du sagst, also Leute, versucht's doch einfach so zu klären? Also ich weiß, es ist berufsschädigend, wenn du das jetzt sagen würdest, aber möglicherweise doch?
Nein, also ich finde, man sollte immer erstmal versuchen, unabhängig von einem Anwalt, erstmal auf der zwischenmenschlichen Ebene, wenn ich Probleme mit dem Vermieter habe, auch wirklich einfach mal mit dem Vermieter sprechen. Und auch das erleben wir, dass Menschen zu uns kommen und sagen, ja, ich habe den Vermieter noch nie angerufen. Und ich sage, ja, vielleicht solltest du das einfach mal tun. Und selbst dann gehen wir teilweise den Weg, wenn wir feststellen, dass der Mandant dort rechtlich vielleicht nicht die entscheidenden Punkte mal dem Vermieter gegenüber offeriert, dass wir sagen, pass mal auf, du kannst zwar unter Umständen unsere Kosten jetzt nicht mehr erstattet bekommen oder das ist in dem Fall vielleicht sowieso nicht möglich. Es bietet sich mehr an, wir schreiben dir quasi einen Brief und du machst das in deinem Namen. Mhm. Weil eins ist klar, in dem Moment, wo ein Anwalt auftaucht, ist das eine Kriegserklärung. Mhm. Und ich finde, da muss man vorsichtig sein. Wo ist der Punkt, wo ich sage, jetzt erkläre ich auch den Krieg, jetzt zeige ich blanke Waffen. Denn das Verhältnis danach ist meistens gestörter oder gestört. Mhm. Also sollte man, finde ich, erstmal schauen, dass man da auf der zwischenmenschlichen Ebene klarkommt.
Jetzt hast du Vermieter gesagt, es ist tatsächlich sozusagen so, dass Nachbarschaftsstreit eigentlich eher weniger eine Rolle spielt. Sondern wenn du ins Spiel kommst, dann ist es immer schon der Vermieter.
Das muss nicht der Fall sein, aber die meisten Fälle sind halt tatsächlich Schäden in Wohnungen aus Mietersicht. Ja, Schimmel in der Wohnung, Fenster undicht, diese Probleme. Aus Vermietersicht bleibt fast nur eins, der Klassiker ist, der Mieter zahlt die Miete nicht.
Okay, das sind die beiden Klassikerprobleme. Auch wenn ihr die habt, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Aber vielleicht habt ihr auch eine exotischere Geschichte, die ihr mit euren Nachbarn erlebt habt. Und dann steht euch auch diese Nummer offen. 0331 70 97 110. Und falls euch euer Nachbar ausgeraubt hat und ihr gar keine Kohle mehr habt, rufen wir euch auch gerne zurück, damit ihr gar keine Kosten habt. Der erste heute ist Andreas und kommt aus Pankow. Hallo Andreas. Jetzt muss ich mal fragen, ich als Berliner denke ja immer, okay, Nachbar, das sind die Typen, die unter und über mir wohnen, aber es gibt natürlich auch noch die andere Sorte Nachbarn, nämlich genau die Häuser mit den Gartenzwergen, die nebeneinander gebaut wurden. Wie ist es denn bei dir der Fall? Wohnst du in einem Haus, also in einem Miethaus oder in einem Einzelhaus?
Also ich wohne in einem Miethaus und habe kein Einfamilienhaus sozusagen.
Okay, wie viel ein Stockwerk?
Dachgeschoss.
Im Dachgeschoss, geil, viel Sonne und so, alles schick.
Genau, schöne Terrasse im Sommer und im Frühling ist es sehr schön bei uns.
Und über dir keine Nachbarn, die dich nerven können?
Genau.
Wie großartig, aber unter dir?
Ja, unter mir ist, ich habe kein Problem mit meiner Nachbarin, aber die hat so einen kleinen Hund. Ich bin grundsätzlich ein Hundefreund, ja, und komme mit Hunden super klar, aber die hat so einen kleinen Hund. Also ist ein bisschen größer als so eine Trethupe und immer wenn der sozusagen, wenn die Wohnungstür aufmacht, wenn man gerade die Treppe runterkommt und sozusagen an ihrer Wohnung vorbeiläuft, beziehungsweise wenn die Wohnungstür auf ist, sie schon draußen im Hausflur ist und sozusagen man runterkommt, dann kommt dieser kleine Hund da auf einen zugerannt, bellt wie ein Bekloppter, fängt an zu knurren und sie kann ihn immer noch so gerade so zurückhalten. Manchmal schafft es auch gar nicht. Ja, und dann kommt er an und naja, was soll man machen? Man bleibt halt stehen, ja, möchte auf das Ding nicht drauf treten oder gegen den Hund treten. Ja, dann hat man hier gleich Ärger mit ihr. Ja, und aber trotzdem nervt es halt. Ja.
Aber es ist sozusagen, es ist nur so, wenn man sich im Hausflur begegnet. Es ist nicht, dass der die ganze Nacht rumbellt.
Nee, so ist es nicht. Ja, okay. Klar ist es so, wenn man dann so mal vorbeiläuft, durch die geschlossene Tür, da ist er auch dahinter und gleich dann hier an der Tür kratzt wie so ein Dummer und ein bisschen bellen. Aber das ist jetzt nicht so, dass er sozusagen die ganze Nacht kläfft.
Hast du ihr das schon mal, also der Nachbarin selber schon mal gesagt?
Ja, habe ich ihr schon mal zu verstehen gegeben, dass mich das schon so ein bisschen stört, ja. Und aber halt sie sieht das vermutlich nicht wirklich so als Problem, weil sie ja immer den Hund noch so halbwegs zurückhalten kann, aber auch für die Dauer stresst es natürlich.
Der will doch nur spielen!
Ein Phönix.
Genau, wenn er in der Wade hängt, spielt er mit ihr.
Aber heißt das, sie leint ihn nicht an?
Also mal ist er angeleint, mal ist er nicht angeleint, also es ist mal so sozusagen.
Okay, und was wirst du jetzt tun oder wirst du einfach sagen, okay, das ist halt jetzt so und meine Güte, ansonsten ist die Wohnung schön und ich habe ein Dachgeschoss?
Ja, also ausziehen werde ich deswegen nicht, ja, aber ich sag mal, jetzt muss man sich natürlich doch mal überlegen, weil irgendwann kommt man mal mit den Einkaufstüten nach oben, wa? Und die Tür ist offen, der Hund kommt rausgerannt und auf einmal hast du ihn am Hals, wa?
Also man weiß es nicht. Mit meiner Hundephobie hast du da volles Beileid. Ich würde durchdrehen.
Tja, ich würde tatsächlich sagen, nochmal ansprechen und sagen so, bitte immer alleine und nicht auf, was rausläuft. Aber das ist dir nichts.
Ja, kann man natürlich machen. Wa? Aber das ist ja, wenn sie jetzt so sagt, mein Hund macht doch ja nichts und ich weiß ja nicht, warum sie sich jetzt hier so beschweren. Ja,
und wenn du mal aus Versehen drüber stolperst, dann möglicherweise?
Ja,
Soll ja schon passiert sein, gerade also wenn man viele Einkaufstüten in der Hand hat, man sieht ja dann echt schlecht.
Ja, kann natürlich auch mal passieren, möchte ich aber nicht, wa? Weil ich ja eigentlich grundsätzlich nicht gegen Hunde oder mein Haustiere habe.
Andreas, du bist echt ein Guter. Vielen Dank. Das Einzige, was ich da noch vorschlagen kann, ist vielleicht mal so Hundeleckerli kaufen und dich mit dem Typen anfreunden, also mit dem Hund.
Ach so, ja, aber grundsätzlich habe ich dauert keine Handhabe, vielleicht mal über einen Vermieter irgendwie was zu machen oder so, dass ich den mal anspreche.
Das kann man natürlich machen. Der Vermieter, also wäre mal zu klären, was auch in der Hausordnung drin steht, aber der Vermieter ist verpflichtet, dann auch die Mitmieterin anzuhalten, den Hund auch anzuleihen, dass er die Mitmieter nicht angeht. Und im Zweifelfall muss das der Vermieter dann auch durchsetzen. Also das wäre ein probates Mittel, aber auch da, wie ich vorher schon gesagt habe, ich würde halt versuchen, erstmal an die Mieterin nochmal deutlich ranzugehen, würde sagen, also pass mal auf, wenn das noch nicht klappt, willst du wirklich, dass ich damit zum Vermieter gehe, das tut ja jetzt noch nicht Not, so wenn das auch nicht fruchtet, dann würde ich mal zum Vermieter gehen und würde sagen, also pass mal auf, wir haben jetzt hier ein Problem, das muss gelöst werden.
Das ist, glaube ich, sozusagen generell gerade diese Nachbarschaftssachen immer eine gute Strategie, wenn man offen damit ist, dass man jetzt in diesem Moment hilflos ist. Also dass man sagt, pass auf, ich habe eigentlich keinen Bock auf diesen Stress, den es bedeutet, zum Vermieter zu gehen, aber andererseits nervt mich dein Hund doch so krass, dass ich es nochmal ansprechen möchte. Also sagen hier quasi, ich bitte dich, das einzustellen, weil sonst wird der Ärger einfach größer, als er sein muss. Und ich glaube dann, wenn es dann sozusagen immer noch ignoriert wird, dann muss man sich keine Sorgen mehr machen, dass man irgendwie es nicht zumindest versucht hat.
Ja, also ich bin auch sonst eher der Typ, der eigentlich über alles redet, ja, und jetzt haben wir zwar schon ein paar Mal so gesagt und dann auch am Anfang mehr durch die Blume, mehr auf die lustige Art und dann, aber wenn das halt nicht fruchtet, dann will man natürlich auch mal gucken, halt, welche Möglichkeiten es gibt. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der gleich kommt, ich habe hier die Rechtsschutzversicherung, wir sehen uns vor Gericht.
Ja, wie gesagt, also wirklich einmal nochmal ihr gegenüber konkret ansprechen, auch mit dem Ding so, ich versuch's jetzt nochmal, einfach weil es noch nicht durchgedrungen zu sein scheint. Und dann kann man es immer nochmal über die offiziellen Stellen versuchen. Apropos, haben wir hier Martin in der Leitung. Hallo Martin.
Ja, guten Abend.
Martin arbeitet beim Ordnungsamt.
Genau, an der Front.
Und hast da auch mit Hunden im Hausflur zu tun?
Naja, also auch mit Lärm, mit Nachbarschaftslärm, wo ein Nachbar anruft, unter ihm ist laute Musik, über ihm sind laute Kinder, wir sollen vorbeikommen, nicht abstellen, dann kommen wir da hin, gucken uns die Sachlage an und oft ist es halt so, wie zum Beispiel bei Kindern, wenn Kinder Krach machen, das ist freie Entfaltung des Kindes, das ist halt so, da kann man nichts machen, sie kann ja nicht sagen, sperren Sie Ihr Kind, eine zu laut. Mhm. Ja, und dann halt zum Beispiel mit den Hunden. Der Hund ist im Haus dann alleine zu führen, springt er mich an, kann ich als normaler Bürger auch eine Anzeige machen, den Körperverletzung, weil der Hundehalter hat seinen Hund unter Kontrolle zu halten. Da kann er nicht hier in so einen Hund anspringen, das funktioniert nicht. Und ja, wenn sowas natürlich ist, dass ich einen Mieter habe, der permanent laute Musik macht, ist es halt immer anzuraten, dass ich als Betroffener ein Lärmprotokoll führe, wo dann steht Datum, Uhrzeit von wann bis wann, möglichst noch ein, zwei Zeugen angebe und dann kann ich daraufhin eine Mietminderung einklagen. Und bei den großen Genossenschaften ist es so, dass die dann sagen, alles klar, bevor zwei, drei Mieter jetzt hier eine Mietminderung haben wollen, schreibe ich den Störenfried an, beziehungsweise wenn er bekannt ist, dann muss er halt raus.
Okay.
Und oft stellt sich halt aber auch raus, die waren mal zusammen oder die haben sich gestritten, dass das einfach, also dass wir als Puffer eingesetzt werden, weil sie halt nicht den Arsch in der Hose haben, zum Nachbarn zu gehen oder zu ihrem ehemals besten Freund und zu sagen, ey, so geht's nicht.
Wie ist denn das eigentlich? Wann rückt ihr denn an? Ich kenne das ja immer nur, wenn die Party zu laut ist, ruft man die Polizei. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass da das Ordnungsamt kommt.
Ja, das Ordnungsamt ist dafür zuständig, genauso wie die Polizei, für Lärmsachen.
Okay.
Das heißt, laute Musik, oder wenn irgendjemand sagt, da ist irgendwie eine Party in der Grünanlage, die grillen, also alles sowas, da kommen wir hin. Hunde in der Grünanlage und auf dem Spielplatz, für all so einen Kram sind wir halt da.
Okay, Andreas?
Das heißt also, Ordnungsamt anrufen.
Ja.
Dann ist das in der Regel so, der Innendienst ist ja da, wenn nicht, wird umgeleitet, dann hat man ein Bürgertelefon, dann wird das an die Streifen weitergeleitet, dann fahren wir da hin und gucken uns das an.
Okay, Andreas, Martin, warte mal kurz. Andreas, deine Frage ist hoffentlich beantwortet und ich wünsche dir viel Glück bei den direkten Verhandlungen mit der Mieterin. Und ansonsten hast du jetzt gerade gehört, Martin kann im Zweifel auch noch helfen. wünsche auf jeden Fall viel Spaß und viel Glück noch mit der Nachbarin.
Alles klar, ich danke euch.
Bis denn, tschüss.
Ciao. Tschüss.
So, und dann haben wir jetzt nämlich noch, Martin, hätte gerne, dass du noch kurz dran bleibst. Wir haben nämlich gleich noch die Charlotte, die auch noch eine Geschichte mit dem Hund erzählen will. Jetzt sag aber für jetzt erst noch mal kurz zu Ende, was du sagen wolltest. Also ihr als Ordnungsamt kommt da hin und was passiert dann?
Genau, also wir kommen halt dahin, gucken uns das an, was da los ist, sehen halt zu den Betroffenen. Und ja, wenn er dann halt eine Anzeige aufgeben will, dann kann er das gerne bei uns tun. Dann reden wir halt mit dem Verursacher. Und sollte das halt sein, dass wir da das zweite, dritte Mal am Abend anrücken, dann bringen wir halt die Polizei mit, weil die Polizei Betretungsrecht hat und dann wird direkt die Anlage sichergestellt und dann ist Ruhe.
Also das heißt, ihr als Ordnungsamt seid im Prinzip noch so eine Stufe vorher.
Genau, also wenn der Betroffene, wenn wir sagen, wir möchten jetzt die Anlage sicherstellen und der sagt, nein, meine Wohnung wird nicht betreten, wir haben kein Betretungsrecht, dann holen wir die Polizei, dann macht die das.
Okay, also ihr seid quasi nochmal der amtlich erhobene Zeigefinger.
Genau.
Okay,
so, na gut. Dann kann der halt sich seine Anlage ja abholen, nachdem er dann sein Bußgeld bezahlt hat. Weil er hat ja dann erstmal eine Anzeige wegen Lärm.
Okay, aber das wollte ich auch gerade noch fragen. Wenn ihr als Ordnungsamt eine Anzeige aufnehmt, dann ist das tatsächlich sozusagen dasselbe wie eine Anzeige bei der Polizei oder ist das nochmal was anderes?
Das ist wie eine Anzeige bei der Polizei. Die ist dann halt rechtskräftig. Mhm. Der Innendienst, der Sachbearbeiter bearbeitet es und der Verursacher kriegt dann halt Post. Und dann ist es halt so, ja, oft treffen die sich halt vor Gericht wieder, was man natürlich dann auch immer überlegen sollte, weil nach so einer Anzeige meistens können sich die Leute dann denken, von welcher Ecke das kommt, weil zu 90% gibt es eine Vorgeschichte und dann wird das Verhältnis im Haus natürlich auch nicht besser.
Das hat auch schon Kai gesagt, der Rechtsanwalt, der heute hier im Studio ist. Also, liebe Leute, eins habe ich in den ersten 20 Minuten schon gelernt. Miteinander reden scheint doch empfehlenswert zu sein. Martin, bleib mal bitte noch kurz dran. Wir haben jetzt Charlotte aus Kaulsdorf. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Und du hast auch noch eine Geschichte mit einem Hund.
Ja, unsere Nachbarin, wir haben ein Familienhaus, so wie fast alle hier. Und die sind halt gegenüber eingezogen. Und die hatten einen großen Hund. Uns hat der Lärm nicht gestört, weil der nicht besonders laut war und von hinten viel lautere Häuser kamen aus den Seiten, lauteres Bellen aus den Seitenstraßen. Mhm. Und aber ein paar Nachbarn von noch ein paar Straßen weiter haben Unterschriften gesammelt. Also wollten Nachbarn fragen, dass die gegen diesen Hund angehen, obwohl uns das als direkte Nachbarn gar nicht gestört hat.
Ging es da um die Lautstärke oder hat der Hund noch was anderes gemacht?
Nur um die Lautstärke.
Okay.
Und es war aber nicht so laut. Und dann kam eines Morgens das Ordnungsamt Und kurz danach war dann halt auch der Hund weg. Und was für uns ja fand, weil die den Hund wirklich gemocht haben und der auch gar nicht so laut war.
Ja, die ist ja nicht am Ordnungsamt.
Kai, Martin, warte mal kurz, Kai, du wolltest sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, also Lautstärke ist etwas sehr Subjektives. Also was für den einen laut ist, das mag für den anderen noch leise sein. Das ist dann auch schwierig zu beurteilen.
Aber die waren ja noch von viel weiter hinten, also noch eine Straße weiter, wo es noch andere, viel lautere Hunde gab, was ich ja nicht verstanden habe.
Das geht ja um die Vorgeschichte. Man muss ja sehen, wie oft ist der Hundehalter vielleicht schon aufgefallen, hat dieser Hundehalter eventuell ein Hundehaltungsverbot und darf gar keine Hunde halten, weil er aufgefallen ist, weil er die vernachlässigt hat oder sonst was. Man kann denen ja auch sagen, er hat einen Verstoß gegen die Hundehalterverordnung begangen. Das heißt, er hat dem Hund nicht eine Dreiviertelstunde Kontakt zur Bezugsperson am Tag gegeben. Er war mit dem nicht oft genug Gassi. Der Hund darf eine bestimmte Zeit am Stück bellen pro Tag. Da kann man gar nichts machen.
Warte, da gibt es eine Regel für?
Ja, ja.
Kannst du kurz mal sagen, wie lange darf ich als Hund am Stück bellen?
Also er darf am Stück eine Viertelstunde bellen.
Und dann muss er wie lange Pause machen, bis er wieder eine Viertelstunde bellen darf?
Ja. Na gut, da ist natürlich keine Richtlinie, aber grundsätzlich ist es also so.
Sehr großartig.
Also er darf eine Viertelstunde am Stück bellen.
Aha.
Ja, und alles, was darüber hinausgeht, muss man halt sehen, muss man halt vor Ort entscheiden. Sind die Leute generell einsichtig? Haben die Leute, ja, wie gesagt, schon zig Anzeigen, weil sie auch sonst mit dem Hund auffallen, gerade mit Listenhunden, dass die ständig ohne Maulkorb erwischt werden. Das
heißt also Listenhunde sind also die Hunde, die irgendwie unter so eine spezielle Verordnung fallen,
genau,
und immer Maulkörbe tragen müssen.
Genau, wenn sie halt keinen Sachkundenachweis und so was alles haben und keinen Wesenstest gemacht haben, müssen die halt Maulkorb tragen. Das heißt also, wenn die dagegen verstoßen, fallen sie der Strafe. Dann kann man sagen, kommt natürlich auch wieder auf die Sachlage an, fällt er innerhalb eines halben Jahres dreimal auf, ist der Hund weg.
Aber das Ding war, die haben sich ganz liebevoll um den gekümmert. Ich kannte ja auch und den Hund. Und der war auch ganz friedlich, der Hund. Der hat auch nie wirklich angegriffen oder so.
Na, jetzt muss man halt immer sehen, das heißt immer, Ordnungsamt war da, Hund war weg. Das Ordnungsamt kommt ja nicht vorbei und nimmt irgendwelche Hunde mit.
Nee, das Ordnungsamt war morgens da und dann haben die sich irgendwie, mussten die den Hund wegbringen und dann haben sie sich einen Hof gesucht, wo sie den Hund abgegeben haben.
Na gut, das ist ja nicht das Problem vom Ordnungsamt, das ist ja von den Leuten halt.
Martin, war kein Angriff gegen das Ordnungsamt.
Nein,
Charlotte erzählt nur die Geschichte.
Sehe ich auch ja nicht so, aber meistens ist es ja so, die Leute haben halt den, sag mal, auf die deutsche Schnauze voll, weil sie halt zu viel Stress mit dem Tier haben.
Mhm.
Und dann überlegen sich halt Maßnahmen. Entweder Hund weg oder umziehen oder vielleicht doch eine Katze lieber oder ein Hamster. Irgendwie, man muss halt immer sehen, wie viel ist man gewillt, selber da Stress zu haben durch sein Tier.
Okay.
Aber das Ordnungsamt hat denen ja gesagt, dass sie den irgendwie wegbringen müssen. Und meine Freundin war danach auch immer noch voll traurig, dass der Hund dann weg war. Und die Familie auch.
Grundsätzlich kann das Ordnungsamt ohne Grund jetzt nicht über fremdes Eigentum bestimmen, was weggebracht werden muss und was nicht. Also da müsste man natürlich, sag mal, hinter die Fassaden gucken, da müsste man sich den Fall, das ist mal pro Fall unterschiedlich. Grundsätzlich sagen wir nicht, wir bestimmen jetzt über dein Eigentum, weil uns so ist, weil jetzt halt gebellt hat. Also so läuft es ja nicht.
Also Martin, dir erstmal vielen Dank für die Einblicke ins Leben des Ordnungsamts. Und
ja,
okay,
abschließend wollte ich mal sagen, also 60% dieser Lärmsachen und Nachbarschaftsschichten, der ist laut, der versteckt meine Pakete, der haut die Briefkästen mit einem Hammer ein. Da gibt es immer Vorschichten, wo man dann rausfindet im Laufe des Gesprächs mit Betroffenen und Verursacher, also dass die anderweitig irgendwelche Probleme haben. Also die waren schon mal zusammen oder die haben sich mal gestritten wegen Kohle oder wegen irgendwas und versuchen sich dann so gegenseitig das Leben schwer zu machen. Also da sind ganz oft sind beide Parteien bei so Lärmsachen und Nachbarschaftsstreiten nicht ganz unschuldig.
Nutzen das also quasi aus, dass man dann noch eine dritte Partei, zum Beispiel das Ordnungsamt, mit reinziehen kann.
Genau,
Martin,
dass man sich nicht selber hinstellen muss und sagen, ey, du bist doof, weil sie den Arsch in der Hose haben, sondern halt jemanden als Puffer dahin schickt, die werden es schon machen.
Martin, vielen Dank für den Einblick ins Leben des Ordnungsamts. Und wenn ihr das nächste Mal so jemanden begegnet vom Ordnungsamt, denkt dran, das sind auch nur Menschen. So, jetzt haben wir noch kurz die Charlotte, um diese Geschichte auch zum Abschluss zu bringen. Charlotte, hast du denn mal überlegt, sozusagen eine Gegenunterschriftensammlung zu machen, um den Hund wieder anzuschaffen?
Nee, weil das ist jetzt auch schon 1,5 Jahre her.
Mhm.
Und so, nee, habe ich nicht. Aber ich finde es trotzdem irgendwie voll mies, weil, ja, ich meine, die waren ja auch gerade erst neu eingezogen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie Streit mit irgendjemandem schon hatten.
Tja, wissen wir leider auch nicht genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall trotzdem viel Glück und vielleicht kannst du dir die alten neuen Nachbarn noch ein bisschen trösten geben. Charlotte, ja, okay. Vielen Dank auf jeden Fall für die Geschichte.
Ja, tschüss.
Bis dann, tschüss. So, das war die erste halbe Stunde im Nachbarschaftsblumen, wo es vor allem um Tiere ging. Ich finde es interessant, dass wir eine Regelung haben, wie lange ein Hund bellen darf. Wusstest du das vorher? Kai, Rechtsanwalt und Mietrechtsexperte.
Also mir ist zwar bekannt, dass es eine Hundehalterverordnung gibt, ja. Aber dass da auch die Belllänge geregelt wird. Es wundert mich zwar nicht, aber ich kannte es nicht.
Okay. Gibt es denn eigentlich generell eine Vorschrift, wo man Hunde halten darf und wo nicht?
Bin ich so überfragt, wird sich sicherlich aus Tierschutzgesetz, Hundehalterverordnung und Ähnlichem ergeben.
Okay, aber, aber generell ist es so, ich darf in der Stadt oder auf dem Land oder irgendwo einen Hund halten, es sei denn, der Vermieter verbietet es.
Soweit, das kommt dann auf den Mietvertrag drauf an. Bei einem Hund kann ein Vorbehalt drin sein, dass der Vermieter dem zustimmen muss.
Ja.
Ansonsten, wenn da nichts drin steht, dann ist es grundsätzlich erstmal erlaubt. Und dann davon unabhängig, das ist das, was ja auch Martin dann sagte, was das Ordnungsamt dann auch eingreifen kann, ist, wenn es nicht artgerecht gehalten wird.
Ja. Okay, dann haben wir jetzt in der ersten halben Stunde von euren Nachbarschaftsgeschichten vor allen Dingen Lautstärke gehört. Einmal vom, ich sag's mal, Zusammentreffen zweier oder mehrere Leute, die viel Spaß haben. Und von Haustieren, die Geschichten, die ihr sonst noch zu erzählen habt, interessieren uns gleich.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Vorher singt uns aber die Blockflöte des Todes noch ein ganz kurzes Lied über ihren Mitbewohner und dann gibt's das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Die Einfahrt-Grenzallee ist ebenfalls gesperrt. Gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt, dann macht doch mit.
Macht doch mit.
Auf fritz.de/mitmachen.
Die zwei Sprechstunden.
Heute mit Markus Richter, der eure Nachbarschaftsgeschichten wissen will.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Es geht also darum, wie ihr mit den Leuten klarkommt, mit denen ihr zusammen lebt, ob ihr das gerne tut oder ob ihr es hasst und was diese Leute verbrochen haben. Zu Gast im Studio ist heute Kai Kopczetski, ein Berliner Rechtsanwalt, der sich unter anderem auch mit Mietrecht oder Mitbewohnerrecht, möchte ich es an dieser Stelle fast schon nennen, auskennt. Hallo und guten Abend zurück nochmal.
Hallo Markus.
Sag mal, wir haben jetzt schon geklärt, also eigentlich miteinander reden hilft. Manchmal auch häufiger, bevor man zum Anwalt geht.
Ja.
Dann passiert es aber doch, dass man es macht. Wie teuer wird sowas?
Das kommt darauf an, was passiert. Also das ist so fast der Lieblingsspruch der Anwälte, kommt darauf an. Aber es ist leider auch so. Also es hängt für die Gebühren ab, für nach dem Streitwert. Für die Erstberatung ist es gedeckelt bei Verbrauchern auf 200 Euro. Also da kann man, also ca. 200 Euro, kann man sich da schon mal eines Schutzes versichert sein.
Okay, warte mal, das möchte ich gerne genau erklären. Das wusste ich nämlich jetzt auch noch nicht. Interessant. Also ich gehe zum Anwalt und setze mich quasi mit dem hin, erzähle dem meine Geschichte, der sagt mir dann seine Meinung dazu und das kostet 200 Euro.
Bis zu,
okay.
Ja, also das Beste ist in solchen Fällen wirklich offensiv, wenn der Anwalt es nicht von sich aus macht, einfach ganz offen zu fragen, bevor man loslegt, was kostet mich jetzt? Der Spaß, denn es ist nun mal rechtlich so, in dem Moment, wo ich anfange zu reden, kostet's Geld und dann sollte man lieber vorher gleich fragen und dafür klare Verhältnisse sorgen.
Okay. Und okay, also du sagst natürlich, es kommt drauf an, aber ich versuch's trotzdem nochmal, also gerade diese Nummer irgendwie, okay, der Nachbar nervt mich, weil der ist immer laut.
Ja, da kann ich auch leider dazu wirklich nur sagen, ja, es ist leider so.
Okay,
also das ist mit festen Werten ganz schwierig.
Ich mach's auch eine Runde schlimmer. Der Nachbar ist nicht nur immer laut, er spielt immer Heino.
Ja, da kann man sich ja fast fragen, also es kommt auf den Musikgeschmack dann des Richters an, der den Streitwert nachher festlegt. Vielleicht sagt ja der Richter, das ist ja gar nicht schlimm, seien Sie froh, dass Sie mithören dürfen.
Okay.
Also es gibt dann Kataloge für die jeweiligen Streitwerte, die dann nachher auch für die Kosten des Rechtsanwalts der entscheidende Punkt sind.
Das ist der Punkt, sozusagen. Es wird was festgelegt, also um wie viel geht es hier, und dieses wie viel ist dann quasi eine abstrakte Größe, mit der festgelegt werden soll, wie wichtig das quasi ist?
Ja, man versucht einfach das Problem zu lösen. Also bei den Gerichtskosten und bei den Anwaltskosten richtet sich alles nach dem sogenannten Streitwert oder Gegenstandswert. Und bei den Sachen, die immateriell sind, also die man nicht direkt in Geld abbilden kann, muss man halt versuchen zu sagen, ja, wie hoch ist denn da jetzt eigentlich das Bedürfnis? Das ist auch manchmal schwierig und führt auch zu einer Vielzahl von Einzelentscheidungen.
Jetzt sind wir also da gelandet. Ist das aber wahrscheinlich doch, weil es mit Rechtssachen immer so ist, ist doch eher eine teure Angelegenheit. Also wenn ich jetzt irgendwie mich darauf einlasse zu sagen, also notfalls gehe ich auch vor Gericht, muss ich da wahrscheinlich irgendwie mit vierstelligen Beträgen rechnen.
Das kann auf einen zukommen. Die größte Gefahr meiner Erfahrung nach sind dabei aber nicht mal die Anwalts- oder Gerichtskosten, sondern das größte Risiko sind Gutachterkosten. Einfaches Beispiel, jetzt nur indirekt mit, ja, kann man auch bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, einmal so ein Klassiker wie Schimmel, dass ich einen Gutachter brauche, der dann feststellt, das ist wirklich ein Baumangel. Der zweite Teil, das habe ich auch schon mal miterlebt, dass dann wirklich ein Lärmgutachten angefertigt wurde. Da ging es zwar um Heizungsgeräusche, wie laut die jetzt gluckern, aber auch das kann ja mal ein Problem sein. Eine Gaststätte beispielsweise, die dort im Gebäude gelegen ist, wie laut ist die, wenn die spielt in der jeweiligen Wohnung? Da muss ein Lärmgutachten angefertigt werden. Und da bewegen wir uns in einem Bereich, also wo 2.000-3.000 Euro ganz schnell mal zusammenkommen.
Okay.
Und da sind dann die Anwaltskosten oft das geringere Problem.
Verstehe. Gut. Wie ist das mit so Rechtsschutzversicherungen? Lohnt sich sowas oder sagst du da, nee, ist eigentlich eher Quatsch?
Ja, ich halte mich sehr zurück, irgendwie zu Versicherungen ab oder zuzuraten.
Okay,
aber
okay, warte. Lass uns das anders machen. Das Ding, also wir betonen nochmal, wenn du bist zwar als Rechtsanwalt hier, du kannst aber sozusagen keine rechtsgültige Hilfe geben im Einzelfall, weil dann müsstest du tatsächlich Gebühren berechnen. Wir machen das irgendwie anders und ich frage dich, hast du eine Rechtsschutzversicherung gegen Mietsachen?
Ich hatte lange eine, tatsächlich, und die hat mir auch in einem Fall mit einem Gutachterschimmel in der Wohnung extrem geholfen. Ich war zu der Zeit Student und hätte den Gutachter aus eigenen Stücken so selber nicht bezahlen können. Also da hätte ich dann wirklich meine Eltern anpumpen müssen, und da war die Rechtsschutz extrem praktisch, weil die gesagt hat, ja, die Gutachterkosten, die legen wir jetzt erstmal auf den Tisch.
Okay, also ich würde es für mich jetzt so übersetzen, wenn man es sich leisten kann, ist es nicht unbedingt eine schlechte Idee.
Nein, also die Mietrechtsschutz ist etwas, finde ich, zu den dreien, wo ich sage, da sehe ich wirklich Sinn drin.
Was sind die anderen beiden?
Als Angestellter macht die Arbeitsrechtsschutz aus meiner Sicht sehr viel Sinn, weil beim Arbeitsgericht die Besonderheit herrscht, dass man in der ersten Instanz immer die eigenen Kosten trägt für den Anwalt, auch wenn man komplett gewinnt. Das kann dazu führen, und das habe ich auch schon erlebt, dass man zwar gewonnen hat, man kriegt seinen Lohnanspruch, man kriegt das Geld.
Und ist dann pleite.
Und darf das dann eigentlich fast direkt weiterleiten an den Anwalt. Und das ist dann frustrierend. Und kann ich auch sagen, ist das als Anwalt frustrierend, weil man hat so das Gefühl, ja, wir haben gewonnen, aber lieber Mandant, eigentlich bleibt bei dir nichts hängen. Und der zweite Teil ist Verkehrsrechtsschutz, die dann über große Autovereine ja auch preisgünstig abgewickelt werden. Und das kann sich, finde ich, lohnen.
Alles klar. Also kleiner Ausflug in die Welt der Rechtsschutzversicherung. Wir sind aber heute, wie gesagt, beim Nachbarschaftsstreit oder beim, sagen wir mal, bei den Geschichten mit den Leuten, mit denen ihr zusammenwohnen müsst, wegen des Wohnens zu tun habt, also möglicherweise auch euer Vermieter. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und Stefan, 28, aus Berlin hat angerufen. Hallo Stefan.
Hi.
Wo wohnst du denn?
In Hellersdorf in Berlin, in einer kleinen Zweiraumwohnung.
In der kleinen Zweiraumwohnung in einer Platte oder wo?
Der Platte, genau.
Und welches Stockwerk?
Zweite Etage.
Und alleine oder mit noch jemand zusammen?
Nö, alleine.
Okay, und mit der Nachbarn läuft's gut oder?
Absolut perfekt. Also ich muss sagen, fast alle Nachbarn sind super. Also mit einem verstehe ich mich, mit der einen ganz besonders. Und da passt es super, dass sie kocht und ich kaufe ein.
Aha.
So, und perfekt. Also wirklich, ich habe keine Zeit.
Wie eine Werbung.
Ich habe jeden Tag mein Essen im Schrank sozusagen. Das steht im Hausflur.
Ach,
und
echt?
Das passt.
Das ist ja witzig. Also du kaufst ein?
Stell es in den Schrank und am nächsten Tag gibt es dann mit den Sachen, die ich einkaufe, sozusagen schönes Essen.
Das ist ja witzig. Habe ich noch nie gehört. Großartig. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, ganz am Anfang halt eigentlich total ignoriert alle. Ja. Dann guten Tag gesagt und Stück für Stück dann immer aufgebaut. Über 10 Jahre wohne ich jetzt hier etwa.
Okay. Und ist das die Nachbarin, ich muss jetzt mal ein bisschen indiskret fragen, weil ich spannend finde, ist sie gleichaltrig? Oder?
Nee, die ist älter. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, manchmal ist Alter, genau.
Ja, verstehe. Aber hört sich nach einem echt guten Deal an. Ich meine, sie hat was davon, sie muss nicht mehr schleppen, du hast immer geiles Essen. Super. Ja.
Also es reicht für beide immer so, dass sie sich auch was zu essen haben kann, aber ich bin halt nicht so der Koch.
Ja.
Das passt. Aber eigentlich habe ich eine Frage, und zwar hatten wir vor 2 Jahren, ich verstehe mich aber mit allen Nachbarn, wie gesagt, sehr gut, hatten wir vor 2 Jahren eine große Party, und die hatten mal angekündigt und haben allen Nachbarn gesagt, dass sie doch bitte an dem Abend entweder woanders hingehen sollen oder sie auch in ein Hotel, was wir dann bezahlen würden, gemeinschaftlich, die mitfeiern, dass die dann eben dort übernachten könnten. Kann man sowas überhaupt auch irgendwie dann sogar durchsetzen, dass die halt sich dann nicht beschweren dürfen oder ähnliches? Naja, weil in der 5. Etage, da haben sich halt wirklich die eine Mietpartei, die nicht mitgemacht hat, beschwert. Und die hätten doch nun wirklich ins Hotel gehen können oder...
Also ich möchte das erstmal festhalten, Leute. Ihr dürft ja auch gerne anrufen, wenn ihr gute Geschichten habt, so wie der Stefan, unter 0331 70 97 110. Und was Stefan gerade erzählt mit dem, wir haben nicht nur vorher Bescheid gesagt, sondern wir bezahlen euch sogar das Zimmer im Hotel, damit wir ordentlich feiern können. Das finde ich schon echt großartig. So, ihr habt im 2. Stock gefeiert und die im 6. haben sich dann beschwert.
Wir haben über mehrere Etagen gemacht.
Geil, Hausparty!
Richtig. Also von der 1. bis zur 4. die haben ihre Wohnung zur Verfügung gestellt, also meine mit.
Ja.
Und ja, dann alle gemeinsam sozusagen gefeiert.
Das ist ja eine geile, wie war die Party? Also jetzt mal ab vom Stress, kommen wir gleich zu.
Bis um 2 war es sehr, sehr lustig auf jeden Fall.
Okay, und dann haben die Nachbarn sich beschwert?
Dann hat sich in der 6. Etage jemand beschwert, dann kam, bei uns ist so ein Sicherheitsservice.
Mhm.
Vielleicht Security nennt sich das Ganze, und die kamen dann eben erst mal vorbei, und nachdem sie dann das zweite Mal vorbeikamen, da war es dann um 2.30 Uhr doch vorbei mit der ganzen Feier, weil wir da dachten, Polizei sollte doch nicht sein.
Okay, also weil das macht dann irgendwie auch die Stimmung kaputt, ne?
Genau, da haben dann alle offen. Gab auch ein bisschen Streit im Hausflur, und da wollten wir dann doch absagen, also die 4 Betreiber, die 4. Die Party organisiert haben.
Echt schade. Hast das, jetzt hat ja der Martin vom Ordnungsamt den Verdacht, den ich ja tatsächlich auch teile, dass er gesagt hat, so, da steckt meistens noch mehr dahinter. Habt ihr mit dem Nachbarn eh schon Stress gehabt?
Nö, eigentlich nicht. Also der ist ein gutes Dreivierteljahr erst in der Wohnung gewesen. Keiner kannte die so richtig. Und ja, im Prinzip hat auch keiner hat Kontakt mit denen. Und die sind dann auch nach einem halben Jahr wieder ausgezogen. Da wissen wir nicht so recht. Vielleicht haben wir es auch ein bisschen provoziert.
Okay.
Kleine Grüßen, und ja, wir haben auch nette Nachrichten geschrieben. Aber.
Inwiefern?
Na, Briefe halt, einzelne Briefe, was das denn soll, warum.
Ach so.
Wie auch immer.
Sag mal,
böse Blicke gab es auch im Hausflur mit Sicherheit, richtig böse Blicke.
Okay, sag mal irgendwie so, wenn ihr jetzt euch das leisten könnt, dieses Hotel, wie ist das, habt ihr da zusammengelegt oder wie geht es?
Genau, alle zusammen. Jeder hat, also der eine hat Alkohol, der andere Essen. Oder Getränke, der eine, und der andere Essen geholt. Also
wie, und einer hat die Hotelrechnung für die Nachbarn bezahlt? Oder hat das einfach keiner wahrgenommen?
Wie, keiner wahrgenommen?
Nee, du hast doch erzählt, ihr habt den Nachbarn angeboten, sie können auch in ein Hotel gehen.
Genau, wir haben also alle zusammengelegt. Das hat dann jeder einen Zehner bezahlt, oder jeder 10 Euro oder jeder.
Okay, das war dann also kein sehr teures Hotel.
Ja, gut. Wenn es jemand gemacht hätte, dann wäre es auch 20 Euro oder 25 Euro gewesen.
Okay, also ihr habt es angeboten, aber es hat tatsächlich keiner angenommen.
Das hat keiner genutzt, genau.
Okay, jetzt Kai, die Frage, die ich interessant... Also ich tippe mal nein. Man kann seine Mitbewohner nicht dazu zwingen, die Nacht im Hotel zu verbringen. Aber ja, wie siehst du das?
Nein, das geht nicht. Also ich finde, das Angebot ist auch sehr nobel. Da außerhalb der juristischen Sphäre würde ich auch sagen, alles prima. Aber de facto ist es halt schon so, es gibt nach dem sogenannten Landesemissionsschutzgesetz Berlin eine Ruhezeit von 22 bis 6 Uhr. Und in der Zeit sind lärmende Aktivitäten, und das gilt auch für Sonntage und Feiertage, sind nun mal zu unterbinden. Das kann ich auch mit einem Zettel nicht beseitigen oder dem Angebot, ich zahle das Hotelzimmer. Rein juristisch gesehen sind diese Nachbarn im Recht. Nichtsdestotrotz sollte einen das nicht abhalten, eben auch den berühmten Zettel zu schreiben, heute wird's lauter. Und wenn ihr ein Problem habt, klingelt bitte bei uns. Und da muss einem halt nur klar sein, wenn wirklich jemand klingelt, muss man halt auch runterdrehen.
Schade.
Ja, das ist...
Ja. Ja, musste After-Work-Partys anfangen. Also 17.30 Uhr geht's los, dann habt ihr bis um 2 ein bisschen Zeit.
Aber bis um 2 ist ja zu spät, bis 22.
Ja, naja, immerhin, so lange hat er ja durchgehalten. Aber okay, ja, also der Zettel im Haus, würde sagen, hat juristisch sozusagen keinerlei Bewandtnis, aber funktioniert nach dem Motto, sprecht miteinander.
Genau, sprecht miteinander. Und das ist ja ein Fall, der auch einfach funktioniert, dass die Nachbarn auch wissen, okay, wir können jetzt da klingeln, wir müssen nicht erst durchs Haus tappeln und an jeder Tür mal horchen, wo es jetzt herkommt. Mhm. Und das ist ja einfach eine Frage des menschlichen Miteinanders.
War ja in dem Fall jetzt nicht so das Problem, wenn es über 4 Stockwerke geht.
Nee, das immer ist noch so großartig. Findet man immer jemanden.
Dankeschön.
Sehr schön. Ja, Stefan, dann vielen Dank für deine Geschichte. Viel Spaß auch mit den guten Nachbarn und bei der nächsten Party.
Ja, danke.
Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, und dann haben wir als nächstes den Steffen aus Brandenburg. Hallo Steffen.
Ja, hallo.
Wo wohnst du denn?
Ja, in Brandenburg an der Havel.
Aber in was für einer Art von Gebäude?
Mehrfamilienhaus, 4 Parteien.
Aha.
Mein Problem geht eher darum, dass ein angrenzendes Nachbargrundstück ein Hund beherbergt. Ich muss leider an die Kerbe reinschlagen. ich hätte gerne mal eine Frage. Und zwar, ich wohne seit 7, 8 Jahren hier jetzt. Wir hatten damals ein Nachbarschaftsgrundstück gehabt, das hat ein Hund beherbergt.
Mhm.
Wir waren den ganzen Tag über gekläfft und gemacht und getan. Der Hund war irgendwann dann doch so alt, dass er aufgegeben hat, war Ruhe, 3 Wochen lang. Nur hat sich der Besitzer des Grundstücks zum genau gleichen Hund, also von der gleichen Rasse, geholt. Und auch dieser Hund ist genauso gestört, das sage ich jetzt einfach mal.
Okay, und deine Frage ist jetzt?
Wie kann man dagegen vorgehen? Ist ein Nachbar... Grundstück ist überhaupt kein Thema, das ist jetzt außerhalb des Mietverhältnisses, meinem Mietgeber, sag ich mal. Meine Frage ist jetzt einfach, wie kann ich dagegen vorgehen, dass ich jeden Tag permanent mehr als 1/4 Stunde von diesem Hund genervt werde?
Würde ich fast an Martin verweisen wollen, der vorhin zu uns vom Ordnungsamt sprach. Das ist dann die Adresse, die außerhalb eines Anwalts dann auch preisgünstig weiterhilft.
Ja.
Also erstmal natürlich auch da wieder, wenn ich mich wiederhole, zu den Nachbarn hingehen und sagen, wir haben da jetzt ein Problem. Das hast du schon gemacht.
Gespräch hat nichts gebracht.
Ja gut, wenn die uneinsichtig sind, dann hilft's alles nichts. Dann, wie gesagt, eine Möglichkeit wäre natürlich auch einen Anwalt einzuschalten, um sich den Fall dort mal anzuschauen. Die zweite Möglichkeit ist dann tatsächlich auch mal eine Lärmanzeige zu machen beim Ordnungsamt, damit dann die Damen und Herren dort auch mal zur Tat schreiten.
Was muss ich dazu vorlegen? Muss ich dazu irgendwie Tonaufnahmen vorweisen oder sonst dergleichen? Weil es geht darum, der Hund kläfft, sobald jemand am Zaun vorbeigeht. Der hat ein Grundstück zu bewachen, das sehe ich alles ein. Und ein Hund hat auch anzuschlagen, wenn jemand Fremdes irgendwie in die Nähe des Grundstücks kommt. Alles kein Problem, sehe ich alles ein. Aber der Hund muss sich innerhalb von kurzer Zeit wieder einkriegen. Und der Hund, der kläfft, wenn im Herbst das Laub fällt, dann kläfft eine halbe Stunde lang, weil ein Blatt vom Baum gefallen ist.
Ja,
ich muss es mal so überspitzt sagen, aber das ist jetzt wirklich nicht lustig, weil man kommt nach Hause nach der Arbeit, setzt sich ans Küchenfenster, sage ich jetzt mal, ist ganz doof, und hört nur diesen Hund kläffen, weil irgendjemand anders vom Zaun entlang spaziert ist oder mit dem Nachbarn ein Gespräch führt. Und das geht so lange, bis das Gespräch entweder aufgelöst wird durch die Nachbarn oder irgendwas anderes eintritt. Also selbst das Frauchen, was irgendwie zuständig ist für den Hund, hat diesen Hund nicht im Griff. Und das ist jetzt schon der zweite Hund. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich darauf berufe, der Hund war schon vor mir da gewesen. Der erste Hund, ja, da habe ich es auch ignoriert, ist mir egal. Aber der zweite Hund, der ist genauso krank. Und genauso belästigt er mich jeden Tag, wenn ich von der Arbeit komme. Ich habe das Fenster offen. Ich habe echt keinen Spaß mehr, in meiner Wohnung zu wohnen. Wohne aber trotzdem gerne hier aufgrund meiner Nachbarschaft. Weil, wie mein Vorredner auch sagt, die Nachbarn echt in Ordnung sind. Man kriegt zu essen, man hilft sich gegenseitig, es macht Spaß. Aber nur dieser Hund, der beeinträchtigt das ungemein.
Okay, also, zwei Dinge verbergen sich hier. Das eine ist ja, Kai hatte vorhin schon gesagt, wenn man in einer Wohnung wohnt, wo Lautstärke wirklich ein Problem ist, kann man das auch über den Vermieter versuchen zu regeln, dass man sagt so, lieber Vermieter, die Wohnung ist viel zu laut, ich mache jetzt Mietminderung oder du unternimmst was dagegen.
Okay.
Und wenn ich richtig verstanden habe, ist ja das Verhältnis zu dem Nachbarn jetzt nicht mehr so das allerbeste und du hast doch schon direkt einen Ansatz versucht. Das andere, das wollte ich jetzt gleich nochmal genau nachfragen, das klang vorher schon mal kurz an, so ein Lärmprotokoll. Wie muss sowas aussehen?
Bei einem Lärmprotokoll sollte aufgezeichnet werden, wann und wie lange und welcher Lärm aufgetreten ist. Das sollte man möglichst genau beschreiben und sollte es auch mal ruhig über, in deinem Fall würde ich sagen, also mal 1-2 Wochen locker führen, den du aufschreibst, heute ist der, so und so vielte, in der Zeit, und das muss dann wirklich akribisch sein, das ist was für Vogonen, also da muss man schon möglichst schreiben, von 10.15 Uhr bis 10.35 Uhr hat der Hund laut gebellt. So.
Ja.
Und das so mal notieren, und in dem Fall, wie du es beschreibst, ist die Hundebesitzerin nun mal verpflichtet, wenn der Hund vorne laut bellt, weil da regelmäßig Personen vorbeikommen, im Zweifel, Grundstück so einzurichten, dass der Hund sich nicht vorne aufhält, sondern dann vielleicht hinten. Und wenn das nicht geht, dann ist im schlimmsten Fall, muss man sagen, ja, dann ist eine Hundehaltung für sie auch nicht möglich. Oder sie muss den Hund reinnehmen. Und wenn es über direkte Ansprachen deinerseits nicht mehr funktioniert, vielleicht hilft es dann eben doch auch mal, dass eine amtliche Ansprache vom Ordnungsamt dann kommt. Und da würde ich als erstes mal so ein Lärmprotokoll für 1, 2, 3 Wochen führen, mit dem Lärmprotokoll zum Ordnungsamt gehen. Wenn man sich die Zeit ans Bein bindet, oft hilft es dort tatsächlich, persönlich mal aufzuschlagen, Termin machen, persönlich vorbeigehen, Leitschildern, dort sitzen, man soll es kaum glauben, dort sitzen Menschen, und die haben dann Verständnis für die Situation.
Okay, also Ordnungsamt, mein nächster Ansprechpartner in diesem Fall.
Das würde ich jetzt erstmal machen, und wenn du dann nicht weiterkommst, dann solltest du mal über den Gang zum Anwalt nachdenken. Aber ich würde erstmal versuchen, das übers Ordnungsamt zu machen.
Wie gesagt, die Vermietersache ist da auch noch, oder?
Die Vermietersache, aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, sind das ja einzelstehende Häuser. Bist du da Mieter auch?
Ich bin Mieter. Also es ist ein Block von, ich sag mal, Hausnummer 212. Es gibt noch einen Block von 20 bis 24 irgendwo. Da wohnt diese Mieterin, die einen Garten.
Okay, ja, aber die Frage ist jetzt zu sagen, du bist ein Mieter und du hast einen Vermieter.
Richtig.
Genau.
Aber ist das der gleiche Vermieter für beide?
Ja, für die Frau, die ein Gartengrundstück hat auch, aber eben nur in ihrer Wohnung und nicht auf diesem Gartengrundstück, was 20 Meter Luftlinie von meinem Fenster entfernt ist.
Ja, das ist dann schwieriger. Also, ist schwieriger. Wie gesagt, ich würde da, so wie du das beschreibst, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, ich würde da erstmal nicht den Vermieter noch mit ins Boot holen, sondern da würde ich wirklich erstmal sagen, geh mal zum Ordnungsamt.
Okay, und darf ich noch einen kurzen Punkt ansprechen? Lärmprotokoll, wie lange darf ein Hund am Tag kläffen?
Also wir haben vorhin schon jemand vom Ordnungsamt in der Leitung gehabt, der meinte, ein Hund darf eine Viertelstunde am Stück kläffen, und über die Pausen ist man sich nicht so genau einig. Also schreib's einfach auf und guck dann, wie weit du damit kommst.
Alles klar, okay.
Gut. Steffen, wie viel Glück.
Ich danke vielmals.
Bis dann, tschüss. So, ich muss jetzt nochmal genauer nachfragen wegen dieser Vermieter, Lärmbelästigung, Mietminderung. Du meinst ja vorhin, habe ich das so verstanden, dass du gesagt hast, okay, wenn es sozusagen im Haus zu laut ist, dann kann ich irgendwann auch, wenn die direkte Ansprache, wie gesagt, wichtig, Leute, wenn das nicht hilft, auch sagen, so, lieber Vermieter, die Wohnung ist lauter, als das sozusagen für eine Wohnung gehört, ich möchte eine Mietminderung. Jetzt mit dem Nachtrag verstehe ich, das geht nur so, wenn die Lautstärkequelle im Haus des Vermieters ansässig ist quasi.
Nein, das geht so, das geht unter Umständen auch darüber hinaus. Ein Fall, wo das häufiger auftritt, kann der Baulärm von anderen Grundstücken sein. Ja, so auch ein beliebtes Spiel. Also das kann sein, also das muss man jetzt wirklich mal generalisierend erstmal auch so stehen lassen. Da muss man sich sehr genau den Einzelfall angucken, weil gegebenenfalls sind auch Sachen einfach mal zu dulden.
Ja.
Aber das kann auch dazu führen, dass der Vermieter eine Mietminderung dulden muss, obwohl er diesen Schaden, den er dadurch erleidet, gegebenenfalls sogar nicht mal weitertragen kann.
Okay. Wie ist denn es eigentlich, wenn man so eine Mietminderungsgeschichte versucht, an den Start zu bringen? Kann man das selber machen? Oder ist es dann, wenn man in dem Stadium ist, geraten, schon vorher sich mal irgendwie so fachkundige Beratung zu holen?
Die wichtigen Punkte sind, man muss den Mangel, egal um welchen Mangel es geht, unverzüglich, das heißt, also juristisch sagt man unverzüglich, ohne schuldhaftes Zögern, also eigentlich, auf gut Deutsch, sofort anzeigen. Das ist auch der häufigste Fehler, den wir bei Mietern sehen, dass der Mangel nicht sofort angezeigt wird. Das ist jetzt unabhängig von Lärm. Das kann, wie gesagt, auch der tropfende Wasserhahn sein. In dem Moment, wo ein Mieter das nicht sofort anzeigt, kann er sein Recht zur Mietminderung auch tatsächlich verwirken. Vor allen Dingen kann das nicht rückwirkend geltend machen, also immer sofort den Vermieter nerven. Ja. Den Vermieter möglichst auch nachweisbar nerven, also nicht nur das Telefon benutzen, das würde ich beim ersten Mal machen, dann aber sehr zeitnah gegebenenfalls Telefax mit Übertragungsprotokoll. Ja, also wirklich die, ja, das merkt man ja auch ein bisschen im Gefühl. Was ist das jetzt? Haben wir jetzt ein Problem? Kann das auf mich zurollen? Aber da würde ich schon schauen, dass man möglichst schnell dort klare Faktenlage schafft und wer schreibt, der bleibt. Und der fachliche Rat kann unter Umständen dargeboten sein, wenn es um die Frage der Höhe der Mietminderungen geht. Es gibt Vorschläge von den Tabellen, aber es gibt eben kein Gesetz oder eine Richtlinie, in der klar drin steht, dann darf ich so und so viel, sondern das passiert in der Praxis tatsächlich so, dass ein Richter sagt, ja, dafür finde ich 5% angemessen. Das kann unter Umständen beim anderen Gericht anders geurteilt werden. Mhm. Und dann gibt es juristische Verlage, die auch zusammenfassen. Das gibt es auch vom Berliner Mieterverein, gibt es dann so Fibeln, wo man dann zusammengefasst findet. Und da findet man dann auch Spannen, wo dann also drinnen steht, ein Gericht hat entschieden, hier für 2%, anderes 4%. Und da sollte man schauen, dass man sich da dann vielleicht nicht immer nur an den Obersten orientiert, sondern schon irgendwie im Mittelfeld bewegt. Und ganz wichtig, das ist beim Mietrecht eine Besonderheit, wenn man sieht, dass es Entscheidungen gibt, die aus Berlin stammen, würde ich die immer bevorzugen.
Okay.
Weil was bayerische Amtsgerichte entscheiden, nichts gegen Bayern, aber was bayerische Amtsgerichte entscheiden, mag in Berlin, in der Berliner Rechtsprechung nun mal durchwegs anders sein. Und dann hilft es einem nichts, wenn ich mich auf Bayern berufe, wenn es hier dazu in Berlin Urteile gibt.
Jetzt ist es ja so, weil du gerade so fachlicher Tipp, da gibt es einerseits die Mietervereine, andererseits möchte ich dann vielleicht lieber zu meinem eigenen, wenn ich sowas habe, Anwalt gehen. Du hast ja gesagt, es gibt dieses Vorgespräch. Ist das schon, sagen, wo auch die Kosten gedeckelt sind, ist das im Rahmen eines solchen Gespräches schon zu klären? Also sagen, ich bereite die Sache gut vor und komme mit meinem konkreten Fall zu dir und sage so, ich möchte jetzt von dir eigentlich nur noch einen schönen Ratschlag, wie hoch ich diese Mietminderung machen will. Wäre das okay oder ist das dann schon, sagen, eine Sache, die dann schon noch weitere Kosten nach sich zieht?
Du meinst, dass das nur die Frage gar keine Kosten nach sich zählt?
Nein, ich komme, du hast ja vorhin gesagt, Anwaltskosten sind schwer zu berechnen, aber beim ersten Termin ist es gedeckelt.
Genau.
So, und ob ich jetzt im Rahmen dieses ersten Termins, wo es die gedeckelten Kosten bis zu 200 Euro gibt, ob man in so einem Termin was klären, sowas klären könnte zum Beispiel.
Das kann man durchaus klären. Was ich in einem solchen Fall auch dem Mandanten immer empfehle, im möglichsten Fall, also sowas wie Mietvertrag sollte man eben mitbringen. Das ist in den meisten Fällen hilfreich. Also zumindest schadet es nie.
Ja.
Nichts ist blöder, als wenn man den Termin abbrechen muss, weil man nicht wirklich weiterkommt.
Okay.
Also sowas wie Mietvertrag auf jeden Fall mitnehmen und vielleicht den Sachverhalt schon mal kurz umrissen per E-Mail darstellen. Stellen, dass man sowas wie eine Minderungsquote, die habe ich auch schlichtweg nicht alle im Kopf, dass man da als Anwalt auch schon mal vorher mal einen Blick nochmal werfen kann, weiß, okay, Sex im Nachbarraum bringt so viel. Ich fand diesen Teaser echt gut.
Also. Ja, ne, trotzdem möchte ich an dieser Stelle sagen, wir haben jetzt schon ganz viel, eine Stunde lang, können wir mal sagen, fast ausschließlich über Lärm gesprochen. Kai, der Rechtsanwalt, der sich auch mit Mietsrecht auskennt und heute hier zu Gast ist, hat auch gleich noch eine Geschichte mit einer Axt und einem Typen im Hausflur. Das erzählen wir euch aber hinterher. Und auch ihr seid aber angerufen, auch andere Geschichten von euren Nachbarn zu erzählen.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Okay, und eigentlich wollte ich euch jetzt an dieser Stelle eine kleine Musik spielen, aber mein Sendeplan ist gerade komplett abgestürzt. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Zeit überbrücken. Ich liebe es, wenn das passiert und wir nehmen einfach mal den nächsten Gast heran. Das ist der Freddy aus Berlin. Hallo Freddy.
Ja, hallo zusammen.
Hallo.
Einen schönen guten Abend.
Wo wohnst du denn?
Ich wohne im Stadtbezirk Treptow-Köpenick.
Und in was für einem Haus?
In einem Eigenheim.
In einem Eigenheim.
Ja.
Und wie ist es mit den Nachbarn?
Bei uns ist es eigentlich angenehm, ruhig, mit ein paar Einbrüche ab und zu mal, aber...
Ein paar Einbrüche ab und zu mal, bitte was?
Ja, das hat ganz schön zugenommen. Aber das ist nicht das eigentliche Thema.
Okay.
Das Thema ist doch Streitereien unter Nachbarn, ja?
Du darfst auch gute Geschichten erzählen, aber wir nehmen auch gerne Streitereien.
Na, es ist eine Streiterei gewesen, aber auch für uns schon recht spannend. Wir waren vor vielen Jahren mal in Schleswig-Holstein übers Silvesterfest eingeladen in der Nähe von Kappeln. Wunderschöne Gegend übrigens, war ganz toll. Und wie so Silvester nun mal üblich ist, dann wird auch geknallt und gerade so die Halbstarken und Kinder, die machen dann auch mal mit den Nachbarn so ein paar Blödsinn, ein bisschen Blödsinn und schmeißen dann auch mal die Knaller unter das Fenster und wie bei unseren damaligen Gastgebern waren, ist dann auch mal so ein Knaller im Briefkasten gelandet. Und die damalige Gastgeberin, unsere Bekannte, hat sich darüber sehr ereiert. Ich sage, ist doch alles nicht so schlimm, ist doch nichts weiter passiert. Die Klappe ist aufgeflogen, da war nur praktisch dieser kleine Schließriegel verbogen. Dann habe ich den Spießriegel wieder gerade gebogen und dann war der Briefkasten wieder in Ordnung. Aber sie hat da ein Wahnsinnstheater draus gemacht, weil das war, ich weiß nicht, ob ich den Katalog jetzt hier so erwähnen darf, aus so einem bestimmten Katalog, so ein Mittelfuß-Briefkasten, ganz tolles Ding, stand im Vorjahr. Aber wie gesagt, der war nicht weiter beschädigt. Aber sie hat eben gleich gesagt, es gibt ein Nachspiel. Und jetzt interessiert mich eben mal, wie das sich miteinander verhält, die Anreisekosten von Zeugen zu einer Gerichtsverhandlung, zu dem Schaden, der vermeintlich entstanden ist. Denn wir wurden ungefähr ein halbes Jahr später dann zur Gerichtsverhandlung vorgeladen und sollten dort als Zeugen auftreten. Wir haben vorher versucht, uns dagegen zu wehren, aber uns wurde von vornherein gesagt, wenn man als Zeuge zum Gericht geladen ist, hat man keine Chance. Man darf dem nicht fernbleiben, da hilft also höchstens Krankheit, dann wird es verschoben. Jedenfalls haben wir uns aus Berlin auf den Weg gemacht nach Kappeln an der Schlei, wie gesagt, wunderschön. Dann gab es da die Gerichtsverhandlung, das Ergebnis weiß ich heute ja nicht mehr. Ich weiß eben nur noch, der Briefkasten hatte damals einen Wert von etwa 100 Euro, war aber, wie gesagt, nicht defekt oder nicht beschädigt oder nicht mehr, also nicht unbrauchbar. Und nachdem die Gerichtsverhandlung zu Ende war, hieß es dann für uns, wir sollen jetzt zur Gerichtskasse gehen. Und dann habe ich mich erschrocken, dann wurden mir an der Gerichtskasse über 750 D-Mark ausgezahlt für die Anreise. Und jetzt ist meine Frage, weil wir immer wieder über dieses Thema lachen, ist meine Frage, gibt es da niemanden, der vorher sagt, das vereinbart sich nicht miteinander, wir können den Fredi nicht aus Berlin ranholen mit dem Auto, eine Tour 360 Kilometer, sind 720 Kilometer, der kriegt sein Kilometergeld, der kriegt Ausfall für einen Verdienst und so weiter und so fort. Mich würde interessieren, warum wird sowas durchgezogen? Ich meine, mein erster Gedanke war sofort, ich schmeiß meinen Job hin, ich mache jetzt hauptberuflich Zeuge.
Zeuge, ja, ich werde auch okay. Zeuge.
Leute, ich muss jetzt kurz eine kleine Unterbrechung machen. Fredi, bleib bitte kurz dran. Wir müssen, wie auch im Gericht hier, eine ganz kleine Formalie kurz beachten. Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Heute der Nachbarschaftsstresstest Blue Moon. Hier bei Fritz. Und wir haben eine Stunde schon gesprochen und es gab ein paar Fälle von Lärmbelästigung. Wir wollen gleich noch zum Axtmörder kommen. Vorher aber die Frage von Freddy, der bei einem Fall zugegen war, wo sich jemand über einen nicht mal in die Luft gesprengten Briefkasten aufgeregt hat. Und der Streitwert war unglaublich niedrig und seine Zeugenaussage war relativ hoch. Also die Kosten dafür, die das Gericht bezahlen musste. Und seine Frage ist jetzt, ob das überhaupt sich irgendwie in Relation setzt. Jetzt muss man dazu sagen, Kai Kopczewski ist heute hier, ein Anwalt, der sich unter anderem auch mit Mietrecht auseinandersetzt. Hallo und guten Abend nochmal.
Hallo Markus.
Ist das jetzt überhaupt eine Frage, die du jetzt beantworten magst oder müssen wir hier dem Freddy sagen, das ist jetzt doch ein bisschen ein anderes Gebiet?
Nee, überhaupt nicht. Also das Problem ist halt einfach, es wäre ja auch andererseits, also man muss sich ja mal in die Lage dessen versetzen, der unter Umständen jetzt versucht, seinen Schadensersatzanspruch geltend zu machen, auch wenn er gering sein mag. Nun stell dir mal vor, man würde vor Gericht gleich sagen, ja, das müssen wir einen Zeugen aus Berlin holen, das kostet mehr als einen Schaden, also wirst du deinen Schaden nicht durchsetzen können. Da würde die Rechtsstaatlichkeit durchaus kranken. Was einem natürlich als Beteiligte, als Partei klar sein muss, und das ist halt was man sich dann als Anwalt oder auch nicht anwaltlich beraten halt angucken muss. Ich weiß ja, es wird ja in der Klageschrift vorher klar gemacht, ich möchte folgenden Zeugen haben, eben aus Berlin. Dann kann ich mir schon vorher ungefähr ausrechnen, was der Spaß kosten wird, was auf mich zurollt. Und muss mir dann überlegen, naja, wie sieht's mit meinen Chancen aus? Steht das in einem Verhältnis? Also bin ich da wirklich sehr siegessicher? Denn eins ist klar, wenn ich meinen Schadensersatzanspruch nicht durchsetzen kann, dann kann es natürlich auch passieren, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es natürlich auch passieren, dass ich dann nicht nur auf meinen und den gegnerischen Anwaltskosten, sondern dann bleibe ich auch auf den Zeugenentschädigungen.
Also, warte mal, also die Kosten des Verfahrens tragen, meint in diesem Fall auch die Kosten, die das Gericht dafür auslegt, Zeugen einzuladen?
Ja, das trägt der Verlierer. The winner takes all.
Okay, das ist also gar nicht die Frage, ob das in Relation zum Staat steht, sondern das muss sich wirklich der diese Klage dann an den Staat bringt, überlegen.
Der Beklagte muss sich eben auch überlegen, Moment, hier sieht's eher nach Untergang aus, das wird nichts. Weil, ja, also muss man sich im jeweiligen Fall, aber teilweise merkt man ja, das fährt jetzt gerade von Baum und dass man da dann auch sagt, jetzt hilft nur noch die Notbremse ziehen, wir erkennen unter Umständen den Anspruch an oder wir bieten einen Vergleich an, um vielleicht auch solche Zeugenaussagen oder, was ich häufiger erlebe, dann Gutachterkosten, die ja eben auch in wirklich astronomische Hohen landen können, dass man da sagt, wir ziehen jetzt die Notbremse, das wird nichts mehr.
Ja, okay.
Ich habe noch einen kleinen Zusatz zu dem Thema. Vergaß vorhin zu erwähnen, dass wir von der gegnerischen Partei, also von den Anwälten der gegnerischen Partei vorgeladen wurden, um als Zeuge auszusagen, dass der Briefkasten also nicht beschädigt war. Also wir wurden nicht von den Beschädigten vorgeladen, sondern von der gegnerischen Partei.
Und dann hast du aber genau das Gegenteil ausgesagt als das, was sie wollten.
Na, wir haben gesagt, dass der Briefkasten voll funktionstüchtig war und das so wie dem war. Der Schließriegel war verbogen, den habe ich gerade gebogen, dann war der Briefkasten wieder in Ordnung. Wir sollten praktisch als Zeugen aussagen, dass der Schaden eigentlich gar nicht entstanden ist für die gegnerische Partei. Aber trotzdem finde ich es, gerade weil kein großer Schaden entstanden ist, komisch, dass wir da vorgeladen wurden. Und
warte mal, du weißt aber nicht mehr, wie der Fall ausging.
Nee, das wissen wir nicht. Wir haben den Kontakt danach abgebrochen.
Was?
Das hätte mich aber auch mal interessiert.
Okay, ja, schade. Kannst du das vielleicht noch? Naja, gut.
Aber da kann ich dir auch sagen, das ist wirklich der Albtraum als Anwalt. Der Moment, wo du dich im Gerichtssaal irgendwo richtig weit, weit weg wünschst, wenn du einen Zeugen bestimmt hast, und der Zeuge sagt genau das Gegenteil von dem aus, was du eigentlich hören wolltest.
Also ich weiß, wir dürfen ja eigentlich sagen, keine Rechtsberatung oder einem konkreten Beispiel, aber nehmen wir nur mal sozusagen, also ganz auf der Luft gegriffen an, also jemand kommt zu mir und sagt so, ja, also der andere Typ da, der hat irgendwie meinen Ascheeimer runtergeworfen, und aber der funktioniert ja noch, ist nur der Henkel ein bisschen verbogen, kann man wieder gerade biegen. Wie ist denn das juristisch? Ist das sozusagen ein verbogener, aber wieder gerader gemachter, metallener Bestandteil einer Sache, die aber immer noch funktioniert? Ist das dann beschädigt oder nicht? Oder ist es dann sozusagen, ist es Richter ermessen?
Also in dem Moment, wo der Gegenstand in seiner Funktion beeinträchtigt ist, ist es beschädigt.
Na, ist er ja nicht.
Naja, also Gelle zählt dazu. Also okay. Auch Äußeres, was nachhaltig ist und jetzt nicht nur einmal Staub drüber,
ja.
Liegt eine Beschädigung vor und das berechtigt dann auch zum Schadensersatz. Welcher Höhe, das ist dann halt eine Frage, was dann genau passiert.
Auswechsel eines Pinökels, 3,46 Euro.
Genau.
Naja, das gehört dann mit zur Schadensminderungspflicht. Also ich bin verpflichtet, auch als Geschädigter, mich sogenannt juristisch nennt man das Schadensmindern zu verhalten. Also es kann halt nicht sein, wenn ich den kleinen Kratzer auf meinem Benz entdecke, zu sagen, dann muss ich leider einen neuen kaufen.
Neues Auto!
Genau, neues Auto. Aschenbecher sind sowieso schon voll. Sondern da muss ich halt sagen, ja, Schadensminderungspflicht beinhaltet auch, da wird die Stelle ausgebessert, zwar so, dass es man es nicht mehr sieht.
Ja.
Kann auch sein, dass man dafür wirklich einen ganzen Kotflügel lackieren muss. Aber es kann nicht sein, dass ich mir dann ein neues Auto kaufe.
Okay. So, Fredi, ich hoffe, wir haben die Frage beantwortet. Also ja. Dem Job als Zeugen steht quasi nichts im Weg.
Okay, gut.
Alles klar.
Mach weiter so, schönen Dank.
Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. So, wir gönnen uns jetzt eine kurze musikalische Pause. Ich frage meinen Gast, Kai, was hättest du lieber? Crazy Wahnsinn oder Schmerztabletten?
Ich bin für Schmerztabletten.
Für Schmerztabletten. Gibt es jetzt ein paar Schmerztabletten von Marc-Uwe Kling, den ihr hier vielleicht auch vom Känguru kennt. Und danach machen wir gleich weiter im Nachbarschafts-Blue Moon, wo wir eure Geschichten suchen. Was habt ihr erlebt mit den Leuten, mit denen ihr zusammen wohnen müsst oder neben denen ihr wohnt? Ruft gerne an.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Schmerztabletten von Marc-Uwe Kling und die Gesellschaft sind manchmal das Einzige, was hilft, wenn die Mitbewohner zu sehr nerven. Und damit herzlich willkommen zurück im Blue Moon, wo es um Nachbarschaftsgeschichten geht. Wir haben so gar einen Anwalt dabei, falls es ganz schlimm kommen sollte. Jetzt haben wir allerdings die Sabine am Telefon. Hallo Sabine, 26.
Hallo.
Aus Eberswalde. Wo wohnst du denn? Also in was für einer Art von Gebäude?
Platte.
Genau, Platte.
Platte.
Wie viel Stockwerke?
5 und ich wohne im 4.
Ah ja, du hast also von allen Seiten Gelegenheit, genervt zu werden.
Ja, außer von oben, die Dame ist ausgezogen.
Ah, wie praktisch.
Nee, also eigentlich habe ich ganz Glück hier, so mit meinem Aufgang wohnen nur so ältere Leute, beziehungsweise mir noch ein junger Mann, der ist aber irgendwie nie da. Aber ich habe nicht die Lärmbelästigung hier, sondern manchmal so dolle Geruchsbelästigung zwecks dem Rauchen. Die Dame unter mir raucht und die im ersten auch. Und die Dame unter mir hat mir mal erklärt, dass sie im Bad raucht, wenn es draußen zu kalt ist, um auf den Balkon zu gehen, um ihre Bude nicht voll zu qualmen. Und bei uns dieser Versorgungsschacht mit den Wasseruhren und so halt geht halt von Bad zu Bad. Und durch diesen Versorgungsschacht habe ich halt auch was davon.
Also habt ihr so ein typisches Plattenbad ohne Fenster? Es gibt nur den...
Nee, wir haben schon Fenster drin, aber halt, also das Waschbecken ist halt da festgemacht und dahinter ist quasi diese Wasserleitung. Und ja, über dem Waschbecken ist quasi so eine Luke, die man halt aufmachen kann, um die Wasseruhr zum Beispiel zu lesen. Und ja, da zieht es aber halt rein, wenn sie im Bad raucht und bei mir wieder raus.
Hm, großartig. Hast du sie schon mal direkt drauf angesprochen?
Ja, ich habe sie mal gefragt, sagen wir, rauchen sie? Ja, wieso? Naja, weil so und so und so. Naja, wenn es draußen zu kalt ist, geht sie halt nicht auf den Balkon, dann raucht sie halt im Bad, um sich ihre Wohnung nicht voll zu qualmen.
Aber hast du sie auch drum gebeten, dass sie das lassen soll?
Ich habe bloß gesagt, dass es nicht sehr schön ist, dass es ja halt alles zu mir hochgeht. Aber ich meine, ich kann ihr ja das Rauchen nicht verbieten.
Naja, du könntest aber schon sozusagen deutlicher sagen, dass sozusagen dich das wirklich nervt.
Aber so Regelung da, diesbezüglich gibt es da nicht so?
Das können wir gleich noch besprechen. Ich finde nur immer, dass es sozusagen, also ich kann das verstehen. Man hat mit dem Nachbarn Ärger, will sich mit ihm nicht verderben und dachte dann so durch die Blume so Dinge so, also möglicherweise wäre es unter Umständen eventuell nicht so ganz optimal, wenn man in einem Badezimmer rauchen würde, was unter Umständen in der Lüftung und so weiter, was ich sagen will. Mhm. Und wenige Leute trauen sich hinzugehen und zu sagen so, pass auf, ich weiß, es ist im Winter kalt und du rauchst im Bad, aber das zieht alles zu mir hoch und ich finde es einfach total ungeil. Einfach das mal konkret aussprechen, finde ich eine große Hilfe. Meistens reagieren die Leute dann auch viel freundlicher, als man das bedenkt, weil sie dann überrascht sind, so, oh, dachte ich gar nicht so. Gut, dass du es sagst, habe ich oft gehört. Wir können jetzt aber nochmal klären, ob es dafür auch eine Regelung gibt. Herr Kopschetzki.
Ja, also natürlich darf der Rauch nicht eindringen. Also mir ist ja erstmal bei dieser Badgeschichte eher andere Gerüche, die durch Bäder dann verbreitet werden, eingefallen. Die möchte ich in meinem Bad auch nicht haben.
Das komischerweise nicht.
Ja, ich will es auch gar nicht vertiefen und es erzeugt bei mir ganz schlimmes Kopfkino und da muss man immer an Hundewelpen denken, um das wieder wegzukriegen. Also nee, aber im Ernst, in einem solchen Fall an den Vermieter mal herantreten und ich würde das jetzt dort auch gar nicht mal überdramatisieren gegen den Vermieter im ersten Schritt, sondern einfach mal sagen, ja, wir haben hier ein Problem, dass einfach mal die Gerüche durchziehen und was dort ja dann hilft, ist einfach mal die Teile des Versorgungsschachtes, das sind ja meistens diese Revisionsklappen, die müssen halt entsprechend abgedichtet werden, damit dann diese Luftzirkulation nicht mehr stattfindet. Denn so wie ich dich verstehe, ist ja das ein Versorgungs- oder vermute ich jetzt mal, ist der Versorgungsschacht, über den die Rohre laufen, also nicht über den die Abluft finden. Ja, genau.
Und, genau, die Rohre.
Und dieser Versorgungsschacht für die Rohre, dessen Sinn und Zweck ist es ja nicht, Luft durch die Gegend zu transportieren.
Sondern Flüssigkeit.
Ja, dieser Kamineffekt, der da entsteht, das ist ja ein unsaubere Abdichtung und mehr ein Unfall soll nicht sein, wie auch immer. Mhm. Und das ist ein Problem, was lösbar ist. Also das würde ich jetzt wirklich mal auf der technischen Ebene zuerst versuchen und sagen, lieber Vermieter, kannst du hier mal gucken, ob du da mal ein bisschen mit, Handwerker, irgendwie das Ding dicht machst.
Das hatte ich jetzt gerade missverstanden. Ich dachte, das wäre die Lüftungsklappe. Und wenn das so ist, dann kannst du natürlich das noch cleverer machen und dich gleich mit der Nachbarin verbünden, dass ihr quasi beide hinschreibt und sagt,
klar,
hier...
Ja, klar, haben wir ja alle was von irgendwie mehr oder weniger. Okay, cool.
Sehr schön.
Ganz einfache Sache.
Da musst du noch der Vermieter mitspielen.
Naja, schauen wir mal.
Gut, aber dann weißt du erstmal, was du machen musst.
Ja, danke.
Na denn, viel Spaß und viel Glück.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. So, war die Sabine eine einfache Hilfe? Wie ist denn das eigentlich, wenn man das dem Vermieter sagt und der Vermieter sagt so Mittelfinger hoch, ist mir egal?
Ja gut, dann wären die weiteren Schritte, dass man sagt, eine Mietminderung, also man muss da angemessene Frist setzen, dass er das auch wirklich erfüllen kann. Ja. Also auch da, wie gesagt, vor dem juristischen versuchen erstmal das menschliche, ich würde ihm erstmal das normal sagen, wenn das nicht hilft. Also das ist jetzt auch kein Problem, wo es so brennt, dass man da gleich mit der Keule zuschlagen muss. würde ich erstmal versuchen, geht das auf einem menschlichen Weg? Wenn das nicht geht, dann muss man eine Frist setzen. Wenn das auch nicht geht, dann würde ich sagen, pass mal auf, Junge, also wenn du jetzt nicht reagierst, dann machen wir eine Mietminderung. Und wenn das auch nicht immer noch nicht fruchtet, dann gibt es noch die Möglichkeit, das sollte dann vorher angedroht sein, die Möglichkeit der sogenannten Ersatzvornahme, sprich man bestellt einen Handwerker dann tatsächlich ein. Also wie gesagt, das ist ein Punkt, wo man sich vielleicht dann doch mal auch mit dem Anwalt kurz schließen sollte, damit man da keine Fehler macht. Aber vom Grundprinzip her kann man dann einen Handwerker einberufen, das kann auch bei anderen Schäden sein, und den Schaden reparieren lassen und dann gegebenenfalls mit der nächsten Miete verrechnen.
Okay, und da kann sich dann der Vermieter auch nicht mehr wehren? Oder dann ist das dann die typische Geschichte, das klären dann die Gerichte.
Das klären dann im Zweifel die Gerichte. Königlich-preußisches Amtsgericht.
Ja, okay, verstehe. es gibt ja noch eine andere Sorte von Nachbarn, die sozusagen nicht in der Wohnung nebenan wohnen, sondern in derselben Wohnung. Und du hattest gerade, während die Musik lief, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der vielen Leuten vielleicht gar nicht klar ist. Mir war es das zumindest nicht. Wenn du den vielleicht mal erläutern magst für den Rest der Hörer da draußen.
Also eins, was wir immer wieder antreffen, sind die Fälle, in denen mehrere in einem Mietvertrag gemeinsam drinnen stehen. Die sind alle Vertragsparteien. Der Klassiker ist die klassische WG, die Studenten-WG. Und es gibt dann halt eins, zwei, die ihren Anteil an den Vermieter bezahlt haben. Und einer zahlt nicht. Was vielen nicht klar ist, wenn alle in dem Mietvertrag so drinnen stehen, gilt Solidarhaftung, einer für alle, alle für einen. Das bedeutet, der Vermieter kann sich einen raussuchen und den dann, übertrieben gesagt, zur Schlachtbank führen. Das kann auch derjenige sein, der seinen Anteil zwar gezahlt hat, aber die Solidarhaftung führt dazu, dass jeder für die gesamte Mietsumme gerade stehen muss. Der kann er sich zwar dann bei seinen Mitmietern wiederholen, aber üblicherweise sind das dann die Pleitegeier, bei denen nichts zu holen ist. Das ist ein Risiko, was einem bewusst sein sollte. Und vor allen Dingen, um dort keinen Rechtsstreit zu provozieren, klar sein muss, wenn der eine Mieter nicht zahlt und es kommt der böse Brief vom Vermieter, unter Umständen lohnt es sich auch, um den Rechtsstreit erst gar nicht zu provozieren, zu sagen, okay, ich packe das Geld jetzt auf den Tisch und ziehe dann halt die Notbremse und beispielsweise kündige auch.
Ja. Okay, das ist in der Tat krass. Gäbe es da eine Möglichkeit drumherum? Also könnte man sowas machen, wie dass man sagt, der Vermieter vermietet einzelne Teile der Wohnung oder sowas?
Naja, das wird praktisch nicht funktionieren, okay. Weil als Vermieter bin ich immer froh, wenn ich möglichst viele Vertragspartner habe, die potenziell für einen Haftungsfall zur Verfügung stehen. Nein, also da wird kein Vermieter dran Interesse haben. Ich bin immer dankbar dafür, wenn da viele drinnen stehen, dann habe ich nämlich viele, bei denen ich nachher auch vollstrecken kann.
Okay, das heißt, wenn ihr der Typ mit der fetten Kohle seid, dann seid ihr dran. Das könnte man so sagen.
Also irgendwie hat man da dann vielleicht liegt das auch nur dran, wenn man auf der Schuldnerseite sitzt, aber das Gefühl, das wird auch immer der Richtige gegriffen.
Wie?
Nein, dass man also dann auch tatsächlich den greift, bei dem dann nachher auch was zu holen ist. Ja. Oder der diese Schmerzen auch einer Zwangsvollstreckung so arg empfindet, dass er dann irgendwie das Geld dran schafft. Also das habe ich eben jetzt auch mal erlebt. Das war zwar dann auch, irgendwie waren alle drei nicht gut bei Kasse. Ja. Aber für den einen bedeutete das, dass er dann seine Eltern angepumpt hat, um erstmal die Mietschulden zu begleichen, um das Mietverhältnis aufzulösen, Mietschuldenfreiheit zu bekommen. Das sind ja dann so die Folgen, die dranhängen. Keine Mietschuldenfreiheit bedeutet oft keine neue Wohnung. Und der dann gesagt hat, ich pack's jetzt mit dem Geld meiner Eltern erstmal auf den Tisch, damit wir hier saubere Verhältnisse haben. Und ja, ich weiß, ich riskiere, dass ich das Geld unter Umständen nicht wiedersehe.
Okay. Krass, also überlegt euch gut, mit wem ihr zusammenzieht. Das ist anscheinend eine doch größere Vertrauensfrage, als mir bis jetzt klar war. Weil man kann es ja nicht einfach darauf ausruhen, dass man sagt, so mein Teil ist erledigt.
Nee, das funktioniert leider nicht.
Ihr haftet dann im Zweifel für alle anderen auch. Robert! Aus Moabit.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ist 25 Jahre alt und wohnt in was für einer Art von Gebäude?
Altbau, 5 Etagen und sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja.
Okay, und in welchem Stock wohnst du?
Ersten.
Im Ersten?
Ja.
Und hast du mit den Nachbarn Probleme oder nicht?
Nee, meine Frage bezieht sich, ich habe mal mich mit Arbeitskollegen unterhalten und zwei wohnen gar nicht weit weg von mir. Mhm. Und ich bin erstaunt, wie viel mehr die zahlen wie ich für ungefähr dieselbe Größe. Daher wollte ich einfach fragen, ob das jetzt Willkür von ihren oder meinen Vermietern ist, dass ich so wenig oder viel zahle oder... Gibt es da eine Grenze oder eine Sachen, an denen sie sich festmachen müssen?
Ich bin mir jetzt unsicher, ob das in unsere Sendung passt, aber Kannst du dazu was sagen?
Also jetzt den sozialen Wohnungsbau mal ausgenommen, das ist eine Sonderrolle, aber ansonsten herrscht da tatsächlich Vertragsfreiheit. Es gibt sehr genaue Regelungen, wie Mieterhöhungen stattfinden können, weil dort ist es halt der Fall, ich sitze schon drinne. Deswegen gibt es ja auch einen Schutz für den Mieter, dass man da nicht einfach erhöhen kann. Aber für die Frage der Begründung des Mietverhältnisses, das ist dann überwiegend schlicht und ergreifend Markt. Also jetzt, wie gesagt, Fälle des sozialen Wohnungsbaus, Sanierungsgebiet, diese Sonderfälle jetzt mal ausgeklammert. Aber grundsätzlich ist es Frage des Marktes.
Das heißt, also der Mietspiegel, den es gibt, der zeigt eigentlich nur an, was da so vereinbart wurde. Es gibt aber keine Verpflichtung, sich da irgendwie dran zu halten.
Nein. Also bei der Begründung der Miete, ja, also des Mietverhältnisses. Der Mietspiegel ist interessant, um mal zu sehen, wie ist da so der Schnitt. Okay. Und der ist interessant nachher für eine Mieterhöhung. Aha. Aber wenn ich jemanden finde, der deutlich mehr zahlt, ist es gut. Und wenn ich eben lange Leerstand habe, dann muss ich sagen, okay, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich als Vermieter unter Umständen auch in den sauren Apfel beißen und sagen, ich muss halt weit runter vermieten.
Okay, das kann es auch kommen.
Und passend dazu wollte ich fragen, wenn ich jetzt, wahrscheinlich hatte ich das Glück und wir waren ein langer Leerstand, wenn jetzt aber die anderen Parteien im Haus mehr sind wie ich oder weniger, kann ich denn sagen, oder kann ich denn zum Vermieter gehen und sagen, warum zahlen die mehr wie ich, obwohl sie das, oder warum zahle ich mehr wie die, obwohl sie gleich große Wohnung haben oder einfach eine Etage über mir wohnen oder
du hast kein Anrecht drauf, weil du dann nachher die Mietpreise der anderen erfährst, die Miete zu senken. Das ist eine Frage, ohne die jetzt vertiefen zu wollen, aber das ist eine Frage, die unter Umständen interessant sein kann aus Vermietersicht für eine eventuelle Mieterhöhung dann bei den anderen. Aber prinzipiell, so wie man am Anfang abschließt, wenn da jetzt nicht Wucher oder sowas Abstruses dann mit reinspielt, ist dann gilt der alte römische Satz, Pacta sunt servanda, Verträge müssen gehalten werden. Okay. Oder wie die Ferengis sagen, Vertrag ist Vertrag ist Vertrag.
Okay.
Okay, Robert, weißt du Bescheid?
Ja, weißt du Bescheid. Vielen Dank.
Alles klar. Vielen Dank für den Anruf. Bis dann. Tschüss.
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 So, also Mietvertrag vorher klar machen. Ne? Wir machen jetzt noch eine kleine Runde Musik, die ich auch finde ganz gut passt, wenn man verrückte Mitbewohner oder Nachbarn hat. Und zwar Bonkers von Dizzy Rascal. Danach Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und danach noch eine halbe Stunde eure schönsten Geschichten mit den Nachbarn.
Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de. Fritz.de. Und das Auge hört mit, Mann.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Mit Markus Richter. Eine halbe Stunde haben wir noch, um über Nachbarschaftsgeschichten zu sprechen. Uns interessieren natürlich vor allem auch die Horrorgeschichten vom verrückten Nachbarn. Aber auch die guten, oder vielleicht habt ihr einen ganz netten Vermieter. In jedem Fall ist die Nummer 0331 70 97 110. Und der Nikolaus aus Kreuzberg wohnt auch, und zwar in was für einem Haus?
In einem Altbau.
In einem Altbau?
Ja, in einer schönen Altbauwohnung.
In Kreuzberg, der feine Herr.
Der feine Herr, genau. Ich bin hier vor 2 Jahren eingezogen.
Aha.
Und die Miete war so günstig und ich habe mich noch gefreut. Und dann kam irgendwann so auch zutage, weshalb die Miete so günstig ist. Mhm. Und zwar begann es nach einem halben Jahr hier extremst nach Schnitzeln zu riechen. Ich habe jetzt schon erwähnt, dass ich über ein Restaurant gezogen bin, glaube ich, oder?
Nee,
genau, das bin ich.
Okay. So.
Und zwar in einer ziemlich rauchigen Form. Also man sah den Geruch auch geradezu in der Wohnung.
Wie geht das? Also ich meine, wie zieht der Rauch in deine Wohnung?
Ja, das ist so zweikanalig, glaube ich. Also es kommt einmal durch irgendeinen Schacht. Da gibt es ja auch so alte Kaminschächte, glaube ich, in so Altbauten. Also ganz sicher bin ich mir da nicht. Also es kommt in der Mitte der Wohnung irgendwo raus und dann über die Fenster. Also ich werde hier geradezu ausgeräuchert.
Okay.
Ist ein bisschen doof. Ja, genau. Und dann habe ich dann den netten Herrn da im Erdgeschoss mal angesprochen, ob denn da in seiner Küche vielleicht irgendwie nicht ganz in Ordnung wäre. Und der meinte, es wäre alles super. Dann habe ich ein halbes Jahr mich da irgendwie in regelmäßiger Form beschwert und irgendwann meinte er dann so, ja, ach doch, die Lüftung wäre irgendwie doch kaputt. Und dann hat er gemeint, er hätte sie repariert und so, und verbessert sich aber nur so sehr schwächlich. Und da wollte ich mal, weil ja der Anwalt da auch sitzt, mal wissen, was man da so tun kann. Also ich meine, man gibt ja so die Sachen wie Mietminderung und so, ja. Aber genau. Man ist ja auch mal gehemmt, dann gleich so die große, die schwere Keule auszupacken.
Ja, das mit der Hemmung finde ich jetzt auch gar nicht so unvernünftig, weil, was ich auch schon sagte, man muss sich schon überlegen, wann gräbt man das Kriegsbeil aus. Genau. Wenn sich das über länger zieht und es passiert auch nicht so richtig, gibt es zwei Stoßrichtungen. Die eine ist, über den Vermieter zu gehen, indem der Vermieter sagt, lieber Vermieter, sorge bitte dafür, dass dein Mieter die Regelung entsprechend einhält, weil ansonsten muss ich leider, tut mir wirklich leid, aber muss ich an dich gehen. Und das heißt eben Mietminderung in erster Linie. Ein zweiter Weg ist auch dort, was wir ja schon hatten in der Sendung, dass man ans Ordnungsamt geht. Es gibt in diesem Land für so viele Sachen eine schöne Regelung. Hier wäre dann die TA Luft zuständig, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, die regelt, wie die Reinheit der Luft beschaffen sein muss. Und wenn ich schon höre, dass der Rauch in der Wohnung zu sehen ist, dann würde ich sagen, bedarf es keiner großen Gutachter. Also wird man im Zweifel, wenn man das wirklich zum Prozess bringt, auch mal brauchen, aber ohne mich da jetzt in der TA Luft noch so gut auszukennen, das hatte ich irgendwo beim Studium, wird das wohl erfüllt sein.
Ja.
So. Und ein Schnitzelgeruch darf auch nicht sein. Die Abluft eines solchen Restaurants ist so abzuleiten, dass das nicht in die Wohnung zieht und muss dann über die Dächer verteilt werden. Und wenn der Wirt sich nicht dran hält, ich würde dem Wirt auch da mal ganz direkt darauf hinweisen, wenn er das Problem jetzt nicht sehr, sehr, sehr zeitnah in den Griff kriegt, dann wird er versuchen müssen, das nochmal dem Ordnungsamt klarzumachen und dem Gewerbeamt.
Vor dem man auch mehr Angst hat als vor dem Vermieter, nehme ich an. Ne? Also ja, mir jetzt so vor, oder?
Muss nicht sein. Bei dem Vermieter ist halt so ein bisschen das Problem, der muss sich halt auch mal überlegen, wie gut kriegt er seinen Laden vermietet, wenn er den vor die Tür setzt unter Umständen. Ja, das ist so verderblich. Ich lebe ja von denen auch als Vermieter. So, aber Gewerbeamt, Ordnungsamt, das sind beides dann gute Anlaufstellen, weil die wollen, also gerade auch Gewerbeamt, dass das dann ordentlich läuft. Und ich würde, wie gesagt, bevor ich da hingehe, würde ich jetzt einfach mal mit dem nochmal sprechen, sagen, pass mal auf, so geht das nicht. Und gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst es mit deiner Lüftung jetzt innerhalb von einer Woche auf die Reihe oder ich gehe damit zum Gewerbe und zum Ordnungsamt. Und eigentlich wollen wir das beide nicht. Also, tut mir einen Gefallen, stell's ab und die nächste Runde Schnitzel geht aufs Haus.
Ja, das wäre schön. Ja, ich war bisher wahrscheinlich auch einfach zu freundlich, um da so die Keule auszupacken. Man will dann ja auch mal eher, man appelliert dann eher mal an das Verständnis vom anderen. Das ist ja eh immer die Schwierigkeit dann in so Situationen.
Ja, und in solchen Sachen auch ganz wichtig, sachlich bleiben. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn man, also das kann einem dann halt auch manches kaputt machen.
Ja.
Ich kann ja dann auch verstehen, wenn man dann irgendwie wutentbrannt ist. Das ist dann so eher die Situation, wo man vielleicht dann nochmal um den Block laufen sollte.
Ja.
sondern ja, ruhig sachlich die Sachen bringen. Denn wenn dann nachher Zeugenaussagen kommen und kamen, ja, der kam bei mir in den Laden rein, hat hier rumgebrüllt, das ist irgendwie nichts, was man dann nachher haben will, sondern dem einfach mit klaren, aber deutlichen Worten sagen, so geht's nicht.
Empfiehlt sich eigentlich in solchen Fällen sozusagen einen Zeugen dabei zu haben? Weil das hört man ja ab und zu so, also so gerüchtemäßig wird das ja immer gerne auch bei Stammtischdiskussionen gesagt, so, ja, du musst auch einen Zeugen dabei haben. Bringt das irgendwas?
Ja, stimmt eigentlich. Ja.
Das kommt darauf an, was man erreichen will. Also wenn es darum geht, jemanden jetzt beispielsweise eine deutliche Frist zu setzen, dann kann ein oder dann sollte auf jeden Fall ein Zeuge dabei sein.
Ja, im Zweifel macht man sowas auch schriftlich. Oder also, wenn ich jetzt runtergehe und ihm sage, hier in der Woche gehe ich zum Amt, das ist ja keine Frist, die ich setzen muss. Ich könnte ja auch morgen hingehen, wenn ich
richtig
wollte.
Richtig, also, das ist, finde ich, jetzt wirklich eine, das hat jetzt mit dem Juristischen erstmal nichts zu tun, sondern eine zwischenmenschliche Sache. Und ja, es kann auch auch da, das hat auch erstmal mit dem Juristischen nichts zu tun, hilfreich sein, wenn man dann nochmal einen zweiten mit hat, einfach auch für eine Selbstsicherheit, auch wenn man selbstbewusst ist, aber dass man auch ein anderes Auftreten hat, dass einem klar wird, also das ist jetzt hier, es bewegt sich jetzt in die Öffentlichkeit rein,
ja.
Aber juristisch gibt's jetzt keine Notwendigkeit für, aber Jura ist nicht alles. Also man unkt, es gibt dazwischen Menschen und ich finde, wenn es menschelt, sollte man auch erstmal schauen, dass man es auf der Ebene.
Ja, klar, ich meine, deswegen trage ich das seit 2 Jahren schon mit mir rum. Also das ist genau der Grund, weshalb ich jetzt auch anrufe weil ich irgendwie dann, ich brauche wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Zuspruch, dass ich jetzt auch mal anders tätig werde oder so.
Do it. Alles klar. Nikolas, viel Spaß, viel Glück vor allem und ich hoffe, der Hunger am Schnitzel ist dir trotzdem nicht verdorben.
Nee, auf keinen Fall.
Ja, dann guten Appetit.
Danke. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
So, das ist ja auch krass. Ach so, jetzt Mist, eine Sache vergessen, die wollte ich jetzt währenddessen fragen, fragst du einfach hinterher. Der Vermieter kann in so einem Fall aber nichts sagen, so, Alter, du hast doch gesehen, dass du bei der Gaststätte ziehst, das ist halt so.
Nein, weil trotz alledem, also ist es richtig, einen Mangel, der mir bekannt ist beim Einzug, auf den kann ich mich regelmäßig, Ausnahmen vorbehalten, nicht berufen. Mhm. Aber jetzt hier in dem Fall muss die diese ganzen Belüftungsanlagen so beschaffen sein, dass das dann bei den Mietern oben drüber nicht stinkt.
Okay.
Das ist auch, wenn ich vorher weiß, dass da eine Gaststätte ist, der Fall.
Also sagen, es wäre albern, wenn Nikolas sich jetzt beschweren würde im Sinne von, da sitzen im Sommer Leute draußen. So, das passiert halt. Ich meine, klar, auch da Nachtruhe und sowas. Aber
genau, auch da Nachtruhe. Aber es ist schon richtig. Aber auch da gibt's immer wieder mal skurrile Erfolge. Also ich weiß schon, wo ich mich auch frage, was das soll. Also Kollwitzplatz, der Markt musste jetzt ja umziehen aufgrund der Beschwerde einer sehr energischen Anwohnerin, wo ich mir auch sage, also wenn ich an einen Kollwitzplatz ziehe, bei dem in bestimmten Straßen seit eh und je Markt ist, fehlt mir auch jegliches Verständnis, wie es, also ich kenne den Fall jetzt auch nicht detailliert, also das ist jetzt wirklich nur von dem, was ich auch so über Zeitung gelesen habe, also da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wo bei mir auch der Reflex kommt, sagt, also Entschuldigung mal, das weiß ich, ja, und wenn ich in eine Gegend ziehe mit viel Gaststättenlärm, im Rahmen der üblichen Nachtruhe natürlich, ja, das heißt nicht, dass ich hier alles dulden muss, überhaupt nicht, aber man muss schon wissen, wo man hinzieht. Ich kann nicht in die Großstadt ziehen, also ich hatte das selbst mal mit einem Untermieter, der sich dann beschwerte, dass er die Kinder hört und die Waschmaschine hört und dann kam er mehrfach und ich gesagt habe irgendwann, ja, du kannst das Problem ganz einfach lösen. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern preiswert alleinstehende Häuser, ist gar kein Thema, aber ja, du wirst Menschen hören. Mhm. So, das geht nicht. Und ich sitze auch nach 22 Uhr noch am Schreibtisch und dann hörst du vielleicht auch meine, wenn ich mich in der Wohnung bewege, tut mir leid, aber du kannst von mir nicht ernsthaft erwarten, also wir reden jetzt hier nicht über laute Musik, sondern wirklich über Schritte, du kannst von mir nicht ernsthaft erwarten, weil du um 22 Uhr ins Bett gehst, dass ich dann auch ins Bett gehe.
Leben macht Geräusche, liebe Leute, merkt euch das. Und ganz nach oben ziehen hilft ja in so einem Fall auch immer. Da kann man zumindest keiner auf dem Kopf rumtanzen.
Ja.
So, jetzt haben wir im Laufe der Sendung aber schon, hast du häufiger gesagt, so ja, mit Menschen reden ist möglicherweise eine Idee, die sich machen lässt. Und jetzt haben wir aber den Sebastian. Der Sebastian ist 26, wohnt in Tempelhof und hat ein Problem, dass er anscheinend genau das versucht hat, es aber nicht geklappt hat. Hallo Sebastian.
Hallo.
Jetzt sag erstmal sozusagen wie alle anderen auch, in was für einem Gebäude wohnst du?
Also ich bin jetzt umgezogen und ich wohne jetzt in so einem normalen Straßenzeile, normales Haus, weder Altbau noch Platte, weiß nicht so.
Welches Stockwerk?
Zweites Stockwerk.
Wie groß?
Zwei Zimmer, so um die 50 Quadratmeter.
Und alleine?
Genau.
Und bist du zufrieden?
Momentan ja, eigentlich sehr. Also,
okay. Und mit den Nachbarn klappt's auch oder ignoriert ihr euch einfach?
Momentan ist noch so ein bisschen die Ignorierphase, aber die ich getroffen habe bisher, die waren alle ganz nett.
Alles klar. So, jetzt kommen wir jetzt zu deiner eigentlichen Frage.
Genau, also es hat sich inzwischen auch schon erledigt, das heißt, es ist nicht mehr dringend, da bin ich ganz froh drüber, aber ich habe mir einfach viele Gedanken gemacht in der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe, war eine WG. Da war es so, dass wir halt die Wohnung kündigen wollten und extra ein Einschreiben plus ein Fax geschickt haben an die Adressen, die uns gegeben waren. Und das Einschreiben kam dann später zurück, und zwar genau mit dieser Frist, wo es halt auf der Post liegt und wo es keiner abgeholt hat. Mhm. Und vom Fax kam halt auch nie eine Antwort. Und da war auch eine Telefonnummer mit angegeben, wo man anrufen konnte zu bestimmten Uhrzeiten. Da ist auch nie jemand rangegangen. Mhm. Und wir sind dann später nochmal extra zu dem Briefkasten angegeben, weil hingefahren. Das war nur so ein reiner Einwurfbriefkasten in der Industriegegend.
Wo der Name krass.
Also wo der Name auch drauf stand, und da haben wir dann quasi nochmal die Kündigung eingeworfen, mit Bildern gemacht und mit Zeugen allem mit dabei. Aber ich habe mich halt dann wirklich gefragt, was passiert eigentlich, weil also der Vermieter hat sich dann so ungefähr 3 Wochen, bevor wir eigentlich wirklich ausziehen wollten, gemeldet. Und das hat auch noch alles geklappt, also von daher ist ganz, ganz gut gelaufen. Aber die Frage ist, was macht man, wenn man eigentlich wirklich nicht an den rankommt? Und ich habe mir gedacht, einfach nur Miete nicht zahlen ist ja, glaube ich, auch nicht das Richtige. Aber
das kann, also ich wäre jetzt vorsichtig mit einfach gar nicht zahlen, ja. Mhm. Aber es kann auch Fälle geben, in denen man sagen muss, wenn das das einzige Mittel ist, um den nochmal wach zu rütteln, kann es unter Umständen tatsächlich ein probates Mittel sein. Also in deinem Fall kann ich dir sagen, wenn sowas passiert, muss man sich mal anschauen, ob da nicht unter Umständen eine sogenannte Zustellungsverweigerung vorliegt, Vereitelung vorliegt, also dass der Empfänger vereitelt, dass man ihn erreichen kann. Und dann muss er sich das auch zurechnen lassen. Das ist ja gerade interessant für Kündigungsfristen. Mhm. Und der Weg, den du dann beschritten hast, ist auch der goldrichtige. Das ist auch das, was ich jetzt als erstes empfohlen hätte. Es gibt zwei Möglichkeiten, sicher zuzustellen, oder recht sicher zuzustellen, denn bei einem Einschreiben, wenn es ganz blöde läuft, und das habe ich in einem Fall mal miterlebt, da ging es um die Rückgabe eines Supermarktes. Also man kann sich schon ausmalen, wir reden hier nicht über 2,20 Euro Miete im Monat. Mhm. Und Voraussetzung für die Rückgabe war, dass die Schlüssel zurückgegeben wurden. Die wurden auch zurückgegeben, oder wie auch immer. Jedenfalls hat der Vermieter behauptet, ja, ich habe ein Paket von euch bekommen, aber da war leider nichts drinne. Und da ich keine Schlüssel zurückbekommen habe, ist dieser Supermarkt nicht rechtzeitig zurückgegeben worden und damit wird ein weiterer Monat Miete fällig. Und das ist ein Problem, also das Einschreiben mit Rückschein sagt ja nur, selbst wenn er es annimmt und unterschreibt, der hat einen Umschlag bekommen.
Ja.
Der sagt nicht, was da drin war. Und deshalb gibt es die ganz sichere Möglichkeit, ist die Zustellung über den Gerichtsvollzieher, die kostet ein bisschen Geld.
Wie teuer ist sowas?
Ungefähr 20 Euro.
Okay.
Also so in der Größenordnung. Das ist der ganz sichere Weg, weil der Gerichtsvollzieher macht eins, der kopiert das Schriftstück und beglaubigt, dass er genau dieses Schriftstück bei demjenigen dann zugestellt hat. Mhm. Und die zweite preiswertere alternative Möglichkeit ist, was ich dann immer machen würde in solchen Fällen, man macht eine Kopie des Schreibens und man beauftragt einen Freund, der schreibt, nachdem er diesen Brief auch, das sollte er auch wirklich selbst gemacht haben, also weil das sowas platzt dann gerne bei Zeugenaufnahmen, wenn er es nicht gemacht hat, weil dann kommen so nette Fragen wie, wo war denn der Briefkasten? Mhm. Der sollte diesen Brief dann auch in den Briefkasten einwerfen, persönlich, und dann auf die Kopie schreiben, hiermit bestätige ich, dass ich genau dieses Schreiben um so und so viel Uhr bei dort eingeworfen habe.
Habe ich tatsächlich schon mal gemacht für einen Freund.
Ja, lustig. So, das ist eine Möglichkeit, also wenn man jetzt in solchen Fällen vorgeht und wenn der Vermieter nicht erreichbar ist, also jetzt in Fällen, dass was kaputt ist oder sowas, dann hilft unter Umständen tatsächlich nur die Ersatzvonnahme. Also, dass ich dann eben selbst einen Handwerker beauftrage und dann auch mit der Miete verrechne.
Aber um das mal hier auf die Spitze zu treiben, da wollte jemand ausziehen.
Auch da gilt, ich muss es anbieten, dann kommt er nämlich in Verzug. Ich muss sagen, hier, du kannst die Wohnung da haben. So, wenn der dann einfach überhaupt nicht reagiert, sollte man mit einem Zeugen versuchen, die Schlüssel wirklich loszuwerden, also dass er Besitz nehmen kann von dieser Wohnung.
Darf man die in den Briefkasten werfen oder ist das dann wieder irgendwie unsicher?
Also, bin ich so aus dem Stegreif überfragt. Okay. Habe ich auch nicht gehabt, dass es so extrem wurde. Ja. Aber dass wir dem Vermieter die Schlüssel schon wirklich hingetragen haben und vor Ort gesagt haben, so, hier sind sie jetzt, das ja.
Okay.
So, und damit hat der Vermieter dann ein Problem. So, und das ist immer eine ganz zweifelhafte, also das ist ein heißes Eisen dann, weil ja dann auch die Frage ist bei der Wohnungsübergabe, wenn die nicht stattgefunden hat, wie sah denn da die Wohnung aus? Und dann beginnen ja gar nicht Streitigkeiten. Also, wenn es wirklich so weit kommt, da würde ich dringend anraten, sollte man sich mal rechtliche Hilfe holen.
Und man will ja auch am Ende noch was von dem Vermieter meistens haben. Also Kaution ist die eine Sache, die andere Sache ist dann irgendwie eine Bescheinigung über die keine Rückstände bei Mietzahlung und sowas für die nächste Wohnung. Also man ist ja auch immer so, dass man eigentlich nicht auf Vollkonfrontation gehen will, weil man noch selber ein paar Sachen offen hat.
Ja, genau. Und das ist halt so ein Punkt, auch da wieder in Stufen vorgehen. Da muss man halt schneller in den Stufen vorgehen, dass man dann dem Vermieter nochmal sagt, ja, wenn es die Kündigungsbestätigung nicht kommt, Vermieter, tu mir den Gefallen, mach's mal, denk mal dran. So, wenn das nicht der Fall ist, dass man dann sagt, Vermieter, wenn das nicht passiert, dann muss ich jetzt mal was unternehmen. Und dann muss man tatsächlich im Zweifel auch zum Anwalt gehen und muss dann dort mal besprechen, wie man da weiter vorgeht.
Okay, Sebastian, die Fragen damit beantwortet?
Ja, wunderbar.
Sehr schön. Dann vielen Dank für den Anruf.
Danke.
Und viel Spaß mit dem nächsten Vermieter.
Ja, danke.
Tschüss. Tschüss. So, dann wäre es das mit dem Blue Moon Fast, Thomas. Wir haben jetzt noch ein paar kleine Minütchen Zeit. So Leitfaden für das nachbarschaftliche Zusammenleben. Können wir vielleicht nochmal kurz zusammentragen. was wir in den letzten 2 Stunden so geredet haben. Also A, sagst du, immer mit den Leuten reden.
Ja.
Wo ist denn deine persönliche Schmerzgrenze, wo du sagst, okay, jetzt habe ich es wirklich versucht, jetzt reicht's?
Ja, die finde ich, kann man nicht pauschal festlegen. Also man muss einfach mal merken, das ist auch so etwas, was man Gefühl hat. Ist das jetzt etwas, wo sich nichts mehr bewegt? Ist es etwas, wo man merkt, ja, da kommt's halt wieder, ja, irgendwie die zu laute Wohngemeinschaft unter einem oder sowas, wo man dann sagt, ja, das ging jetzt mal eine ganze Zeit gut und dann wurde es mal wieder lauter, dass man sagt, kommt Jungs, muss ja nicht sein. Also ich finde, das ist sowas, das muss man einfach mal ein bisschen im Gefühl haben.
Okay.
So.
Man, aber auch nicht überempfindlich sein, oder? Weil das finde ich ja auch immer schwierig. Manchmal fragt man sich ja so, okay, bin ich jetzt einfach nur überempfindlich oder sind die wirklich doof drauf? Also gerade was Lärm angeht, da hält man sich dann einfach an diese Uhrzeiten. Ist es eigentlich tagsüber generell so, dass Leute, keine Ahnung, Klarinette spielen können, bis mir die Ohren platzen? Solange es nicht um 22 Uhr sozusagen?
Nee, auch da gibt es tatsächlich, das regelt auch dieses Emissionsschutzgesetz in Berlin. Okay. Instrumente dürfen andere nicht belästigen. Aha. Und auch dazu gibt es eine relativ ausufernde Rechtsprechung. Also okay. Es gibt Instrumente, bei denen die Rechtsprechung mehrfach durchentschieden hat. Damit muss man, wenn sich ein Nachbar beschwert, im Proberaum. Also der Klassiker ist, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, so Trompete, Schlagzeug. Das ist Nachbarn schlichtweg nicht zuzumuten.
Okay.
Wenn man das vorhat, ist der vernünftige Weg, vielleicht mal bevor man das Schlagzeug dann die Treppen hochschleppt, mal beim Nachbar zu fragen, ob er ein Problem hat. Als von einem Freund, die haben das Problem tatsächlich damit erschlagen, dass in einem Haus mehrere Musiker wohnen. Mhm. Und die halt sagen, okay, bei mir wird's mal lauter, dafür auch mal bei dir und dann klappt das. Und wenn das nicht geht, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Proberaum oder elektrisches Schlagzeug.
Okay, jetzt haben wir auch darüber geredet, dass es eigentlich am besten ist, wenn man den Besuch beim Anwalt vermeidet, also ne, wenn es sozusagen noch möglich ist.
Ja.
Du musst jetzt was anderes sagen, das ist mir schon klar. Ich wollte auch gerade darauf zurückkommen, also, wenn ich jetzt sozusagen zu einem Anwalt komme mit den Sachen, was soll ich dann mitbringen?
Also bei Mietrecht nahezu immer, der Mietvertrag ist etwas, was man auf jeden Fall dabei haben sollte. Unterlagen, da muss man mal schauen, worum es jetzt geht. Geht es beispielsweise um Schimmel, dann macht es schon mal Sinn, dass man sowas hat wie Fotoaufnahmen, also dass man sich einfach mal ein Bild von machen kann. Geht es um Lärm, würde ich schon mal ein Lärmprotokoll mitbringen. Also dass man da einfach ein bisschen Dokumentation hat, mit der Anwalt sich ein Bild machen kann. Wir finden es bei uns immer sehr angenehm, wenn man das auch vorher schon mal bekommt, dass man, wenn man Fragen, also teilweise einfach im Kommentar, sowas wie Mitminderungstabellen, vorher im Gespräch auch schon mal anschauen kann, dass man das vorher zur Verfügung stellt und dass man da einfach so was an Papieren da ist, vielleicht schon mal mitbringt oder eben sogar vorher bringt.
Und jetzt habe ich gerade den Faden. Verdammt, weil diese Sendung noch erst in 5 Minuten sein. Dann möchte ich an dieser Stelle eine Sache aufklären. Das ist, ich habe ja vorhin angekündigt, dass du noch was zu dem Typen mit der Axt sagen wolltest.
Ja, das hatten wir im Vorgespräch. Also war kein Mandat, sondern ein Freund rief mich dann doch relativ spät an und meinte, ich habe da ein Problem, da steht einer mit einer Axt vor meiner Tür und klopft. Und war dann doch irgendwie ein bisschen aufgelöst. Ich habe gesagt, da hilft jetzt alles nichts. Also brüllen durch die Tür, entweder der verzieht sich oder du musst die Polizei rufen. So.
Okay.
Aber das sind so Momente, ich habe ihn da nicht sehen können, aber ich konnte mir schon vorstellen, die Gesichtsfarbe war etwas weg.
Ja, das glaube ich.
Der guckte, es klopfte halt spät nachts an der Tür und guckte durch ein Guckloch und der hatte eine Axt an. Was vermutlich einfach mal daran lag, es war eine Ofenheizung, ich vermute, man hat einfach sein Holz damit gespalten. Aber wenn man halt nachts aus dem Bett gezerrt wird, weil irgendjemand klopft, man guckt durch ein Spion, da steht einer mit der Axt, dann sind es halt so die Momente, die man nicht unbedingt vergisst.
Okay, aber es hat sich dann irgendwie noch aufgeklärt.
Es hat sich dann aufgeklärt, okay, ja.
Sehr schön. Puh, das war knapp. Es ist mir auch wieder eingefallen, was ich noch fragen wollte, und zwar an der einen oder anderen Stelle kam raus, dass man Dinge am besten mit Zeugen tut.
Mhm.
Jetzt habe ich irgendwie grob im Kopf, Familie ist da nicht geeignet oder so? Also wer ist ein guter Zeuge?
Naja, das mit Familie ist so richtig und falsch. Also auch eine Ehefrau, auch eine Mutter, ein Vater können sehr wohl Zeuge sein und die können auch glaubwürdig sein. Mhm. Gleichwohl ist es natürlich richtig, man fragt sich vor Gericht immer, wenn das streitig wird, ist dieser Zeuge glaubhaft? Da würde ich jetzt nicht sagen, immer pauschal, es müssen Fremde sein, aber zumindest mal schadet es nicht. Also ich würde schon sagen, eher den Freund als den Vater, die Mutter. Wichtiger Punkt ist, Zeuge kann nicht sein, wer gleichzeitig Partei ist. Mhm. Das bedeutet, die, die im Mietvertrag drin stehen, können nicht Zeuge sein. Das hilft also nichts, dass es mein Mitbewohner ist, der im Mietvertrag drin steht. Da wäre es ganz gut, Freunde einladen. Also eh gut. Ja? Gemeinsames Abendessen, wenn es ein Lärmproblem ist, das regelmäßig auftritt. Gemeinsames Abendessen und sehr schön.
Alles klar, also quasi so außenstehend wie möglich, aber so vertrauensvoll wie möglich.
Naja, nichts ist schlimmer, als wenn man, das hatten wir ja vorhin auch, nichts ist schlimmer, als wenn ich einen Zeugen vorlade und der sagt genau das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich von der Zeugenaussage gehofft habe. Ich mache einen auf Lärm und der Zeuge sagt, also wissen Sie, ich war den ganzen Abend bei dem und wir haben klassische Musik gehört und ich muss sagen, also der Tschaikowski war durchaus laut und sieht runter. Also das ist dann schon irgendwie doof.
In der Tat. Kai Kopczetski, Berliner Anwalt, unter anderem auch für Mietsrecht auskennend und zuständig, war in der Sendung, wo es um eure Nachbarschaftsgeschichten ging. Vielen Dank dir.
Vielen Dank.
Ihr könnt diesen Blue Moon gerne nochmal in all seinen Einzelheiten nachhören. Der erscheint noch im Laufe dieser Nacht als Podcast. In der nächsten Sendung geht es, wie auch schon in der Sendung davor, durchaus mit Musik zu, die geeignet ist, um den Nachbarn aus dem Bett zu werfen, wenn das Radio nur laut genug macht. Flo Heiler wird euch nämlich Punkmusik im Soundgarden um die Ohren werfen. Vorneweg noch ein kleiner Track, der auch mit dem Gast hier zu tun hat. Und das ist Vinyl Life und Kraftwerk, ein kleines Mashup. Good Life, it's more fun to compute. Und ich sage damit nur noch eins. Mein Name ist Markus Richter und ich bin raus. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von fritz.de.